Barris Delight, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen Lennox Leder und Christian eine neue Episode der Erfolgsserie Millennium aus der Feder von Akte X-Schöpfer Chris Carter. Reist mit uns durch eine mysteriöse Welt voller Verschwörungen, Geheimnisse, dunkle Mythen und okkulte Rätsel. Und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Where is the Light, dem Millennium-Podcast. Ja, wir reichen euch mal einen Podcast nach heute. Hallo, ihr Lieben. Lieber Lennox, bist du auch da?
Und lieber Gregor.
Seid bitte nicht so düster, meine Freunde. Hallo.
Die Stimme kenne ich schon vorher.
Nicht so düster sein, habe ich gehört. Das ist ein guter Rat für diese Zeit.
Ja, da gibt es Bücher zu, glaube ich.
Ja. Oh mein Gott, da sollte irgendeiner einen Kult drüber entwickeln. Ja, sehr schön. Danke, dass ich da sein darf.
Gerne.
Genau, wer Gregor nicht kennt, soll mal kurz erzählen. Du machst auch Podcast, ne?
Ja, ein paar.
So Dinge von Interesse und solche Sachen.
Genau, Dinge von Interesse, auch hier, um im Universum hier zu bleiben. Die Lone Gunman Show, Akte X, ne? Weißt du, man muss ja auch hier in so einem Franchise bleiben und ja. So halt. Ne? Hotel Parion, Hotel Hyperion.
Das war Buffy und Angel.
Der deutschsprachige Angel-Podcast, ganz genau. Da ziehen wir immer unsere Gäste an Land und unsere Hörer halt, ne? Ja, so podcaste ich mich quasi so ein bisschen.
Der wird jetzt schwer durch die Decke gehen, wo es doch jetzt ein Remake von Buffy gibt.
Wenn das nächstes Jahr kommt, müssten wir durch die vierte Staffel, sind wir noch am Ende der vierten Staffel, da brauchen wir Aufmunterung. Okay. Ja, wir müssen doch zum Buffy-Podcast für die Quote uns umhängen. Oder vielleicht kriegt noch der ein oder andere unserer Stars da noch einen Auftritt. Das können wir, da werden wir noch am Ende partizipieren von.
Okay, ja. Wir packen dich in die Shownotes.
Yes. Das machen wir definitiv. Ja. Ja, Gregor ist ja sozusagen Fan der ersten Stunde von Where is the Light. Yeah. Ne? Also das war ja, wir haben gerade nämlich im Vorgespräch haben wir drüber gesprochen, wie ich am Anfang so über die Szenen so eingeleitet habe mit Aufblende und ein Mann liegt in einer dunklen Straße und es regnet. Seattle, Washington und so weiter. Und jetzt reden wir hier einfach wild durcheinander. Schön. Mhm. Das ist viel, viel besser.
Ja, normale Entwicklung halt, ne?
Ja, genau. Man muss ja auch reinwachsen. Ne? Also das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Es ist so wie andere eine Firma an die Wand fahren, so habe ich meinen ersten Podcast ja auch an die Wand gefahren. Oder nee, zwei habe ich sogar schon an die Wand gefahren. Mittlerweile ist ja der Bier- und Kaffee-Podcast ja auch Geschichte. Aber so ist es halt im Leben. Mhm. Alle guten Dinge sind drei.
Ja, jo. Das ist das Dickschiff quasi. Das bleibt.
Ne? Das ist das Flaggschiff. Das ist die Titanic, die geht nicht
mehr. Das ist aber ein schönes Thema.
Genau. Ja, definitiv. Wir haben heute, das haben wir uns eine Folge rausgesucht, alter Verwalter. Mhm. Also heute gehen wir, glaube ich, richtig Deep Dive, nämlich die Fantasien des Josie Chang.
Yes.
Und da hast du dich jetzt, Gregor, dafür ja schon vor Monaten angemeldet. Ja. Jetzt musst du uns mal kurz erzählen, warum und weshalb
eigentlich. Ja, weil ich die Folge verwechselt habe und eigentlich eine ganz andere wollte. Ach so. Nein.
Ach so, okay.
Nein.
Wie das auch gelöst.
Ich liebe Rosse Chang, Charles Nelson Reilly, der ihn spielt. Ich finde seine Figur faszinierend. Da ist ja eigentlich, also davor hat er in der dritten Staffel von Akte X in der Folge Andere Wahrheiten diese Rolle schon mal gespielt. So der ein bisschen, der verrückter Autor so ein bisschen und der so mit seinen eigenen Verschwörungstheorien und seinen eigenen Geschichten halt so daherkommt. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Figur. Und auch hier in dieser Folge, die leider auch seine letzte ist, führt er diese fantastisch fort. Also ich finde den Darsteller super, ich finde die Rolle super. Ich bin immer dafür zu haben, wenn Darian Morgan was schreibt. Und hier hat er auch sein Regiedebüt in dieser Folge gegeben. Also es ist tatsächlich mit Autor und Regisseur Darian Morgan, das ist für mich schon mal so ein Gamechanger. Arme Teufel, meine Freunde. Ihr wisst, dass ich mich da auch schon an den Küchentisch gesetzt habe.
Ne, da kommen wir auch
dazu. Ja, und ganz ehrlich, ich bin ein großer Fan der Figur und gerade der beiden Figuren, in denen er in dem Carterverse halt zu sehen ist und weiß nicht, welche der beiden Folgen ich besser finde. Und das hier ist eine Folge, die ja auch auch andere Zeichentrickserien haben zu der Zeit ja auch dieses Sektenthema aufgemacht und es ist ein spannendes Thema. Sehr hart auf die 90er auch gemünzt halt, ne?
Ja, und ihr seid ja bei The Long Gunman Show noch nicht bei der Jose Chang-Folge angelangt. Ne? Das ist, glaube ich,
genau.
In 4 Folgen müsst ihr das sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
ist andere noch ein bisschen Wahrheiten hin,
halten, die nämlich. Da kommt ja genau. Das finde ich aber auch geil, weil das ist, da macht Jesse Ventura zum Beispiel mit. Ne? Also,
ja.
Das ist
krass, oder?
Das einfach nur geil. Das ist krass.
Ja.
Also, ich habe die gerade vor kurzem nochmal geschaut und ich habe wieder so lachen müssen. Also eigentlich so schlecht, aber so gut wieder jetzt.
Es ist auch so faszinierend, auch mal so Darsteller hier so in diesen Serien zu sehen, die einem später einfach in anderen Sachen viel berühmter geworden sind. Hier der Patrick Fabian, den wir hier sehen, ne? Der ist ja Howard Hamlin in Better Call Saul. Ich dachte die ganze Zeit, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, woher kommt mir dieses Gesicht von dem Typen bekannt vor? Google ich den, hat im Spookyverse hier nicht mal einen klickbaren Link und so, dachte ich mir, der kommt mir doch bekannt vor. Mensch, das ist Howard Hamlin aus Better Call Saul. Faszinierend, oder? Der Rafinkowitsch.
Ja. Alter.
Ja.
Okay,
so was gut. Ist cool halt, ne?
Ich habe die Akte X-Folge, die heißt ja im Original irgendwie From Outer Space, ne?
Genau.
Die habe ich jetzt nochmal irgendwann gesehen. Und hatte die eigentlich als super, super, super witzig in Erinnerung, weil ich hatte die damals zum ersten Mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Irgendwann lief das damals. Das war noch bevor das im deutschen Fernsehen lief. Und es war auch kostenlos, weil die durften keinen Eintritt verlangen dafür, weil so aus Union Regulations heraus, weil sonst wäre es Kino gewesen, dann hätten alle so bis zu David Duchovny Hof oder so, hätten alle mehr Geld gekriegt. Oder so. Gab es so eine Sache, das durfte nicht im Kino laufen und als Kinopremiere irgendwie.
Geil.
Und deswegen war das dann so eine kostenlose Pro-7-Aktion. Und das war dann, da waren wir so, ne, Season 3, da weiß ich noch, da war ich mit meinem ganzen Kumpel, wir waren so gedanklich, du hingst ja mal hinterher irgendwie, wobei wir schon irgendwie illegal das über Sky geguckt haben, Sky One irgendwie, so ganz komisch. Also wir waren nicht ganz so dahinter wie Pro-7-Zuschauer, aber du warst trotzdem noch in so einem relativ vergleichsweise ernsten X-Files. Also das war zwar schon irgendwie dieser Charakter, Spooky Mulder war zwar schon irgendwie schräg, aber das war immer noch trotzdem irgendwie noch eine relativ normale Sci-Fi-Serie. Und dann kam diese Folge, Rosie Chung's From Outer Space, so mit dem, ich weiß, das ist ja irgendwie so mit dem Auto, was dann, ne, die das dann so liegen bleibt und das ist dann so ein,
genau,
so ein Spaceship und ist alles so ganz weird und die rauchen Dope und all so Sachen und das ist so, was, ne? Und das war wirklich so eine Nummer, ich weiß noch, wie wir das im Kino gesehen haben in Köln, die sind alle abgebrochen, weil das war für die wirklich auch so, ja, was ist das denn jetzt? Also das ist, später kamen dann noch andere verrückte Folgen und so. Und dann ist das eigentlich, wenn du das heute guckst, das ist gar nicht so krass. Aber damals, ne, mit diesem Mindset von Season 3, war das irgendwie, was geht denn jetzt ab? Und wir fanden die mega schräg, die
Folge. Es ist eine Folge, die wie ein Fanfilm aussieht.
Genau.
Also wirkt, ja. Man hatte auch von den Effekten des Aliens und so, hast du das Gefühl, als wenn da einfach ein paar Fans sich ihr Space Above and Beyond T-Shirt angezogen haben und dann den Man in Black, ne, gesagt haben, der Jungs, das war ja noch vor dem Film, Man in Black halt, ne? Und es war ja alles noch so ein, und es wirkt einfach wirklich wie so ein Fanfilm, wo sie halt die Schauspieler für gekriegt haben.
Ja, genau.
Halt, ne? Und dann hast du so eine abgespacede Figur halt im wahrsten Sinne des Wortes für den guten Chang halt, ne? Der auch, ich möchte eigentlich seine Bücher lesen, um ehrlich zu sein. Ich finde ihn so verrückt, skurril und, dass ich mir denke, der Mann, da trieft Weisheit aus den Dingen, die er sagt. Ne? Und das finde ich, sowas liebe ich halt. Und das macht es halt ganz besonders. Mal, ne?
Was ich auch so mag an ihm, ist dann immer so schön selbstverliebt irgendwie.
Also ja.
Dann, du kriegst den immer damit, wenn du ihm schmeichelst. Dann ist er
Dann hat's welche Autoren kennt man noch in 1000 Jahren? Außer natürlich Lennox natürlich. Ne? Aber Lennox, genau. Shakespeare und Jose Chang. Ja, richtig. Und oder?
Definitiv.
Aber auch das ist wahrscheinlich ein Gedankengang, den hat man als Autor, oder?
Absolut. Ich fühle mich da so zu Hause in dieser Folge.
Das dachte ich mir.
Ganz schlimm.
Ich habe
aber das machen wir vielleicht dann an den Stellen, wenn wir dazu kommen. Ja. Nein, aber was ich nochmal sagen wollte, also ich habe jetzt aber nochmal die From Outer Space geguckt und fand sie okay. Mhm. Also ich fand sie lustig, aber nicht so lustig. Und während ich jetzt, gestern habe ich tatsächlich nochmal die Doomsday Defense, also die wir jetzt heute besprechen, gesehen und finde sie einfach durch die Bank genial. Also
ich
finde sie eine sehr höhere, viel höhere Gagdichte, die ist noch bekloppter, noch verrückter und durchgängig. Also du merkst so ein bisschen, dass das andere, das ist so dieser erste Versuch gewesen irgendwie. Und das hier, das ist das Meisterstück.
Ja, das, die andere Folge passt einfach zu Akte X gut.
Ja.
Ne? Und das hier, definitiv. Das hier ist so ein Ding, so eine, es ist so eine Darian Morgan Folge auf. Mach doch, weißt du, das ist so, stell ich mir so vor, zweite Staffel, hab mal die Quoten geguckt, Akte X war zweieinhalb, ungefähr, die Akte X Folge, die parallel zu dieser Folge lief, hatte etwa zweieinhalb mal so hohe Einschaltquoten.
Ne? Ja,
so,
ja.
Dachte mir, das ist wahrscheinlich, hier hat Chris schon gesagt, ach komm, macht, ich muss einen Film machen, Leute. Ich muss hier, brauch hier noch mehr Bienen, ne, mach mehr Bienen, genau. Ja, genau. Mehr Bienen! Ne? Und so, weißt du, und ja, und ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Und Darian Morgan hat gesagt, ja geil, das mache ich. Alleine dieser ganze Anfang, dieser über diesen Gugda-Typen, ne, diese ganze Geschichte über ihn, ne, mit diese Schwarz-Weiß-Bilder. Und wenn man sagt, wo haben die diese Bilder her mit dem bärtigen indischen Kind?
und erzählen. Und diese schlechte TV-Ausschnitte, ja, und so weiter.
Er war, ne? Autor, oh. Ja, und diese TV-Auftritt, ja, von Chang, der dann auf diesem Besen, ja, gesessen hat mit dem Maker. Und man sagt, wo haben die das dafür extra gedreht oder haben die das irgendwo eingekauft? Bestimmt. Und das ist alles. Wenn du das erstmal guckst, denkst du, was ist das denn, das, was ich da sehe? Und so. Ich war, als dann dieser Change war, wirklich diese ganze Erziehungsgeschichte von Gugda in Schwarz-Weiß mit, ne, er hat sich dann doch irgendwie als Autor versucht und ist dann aber gestorben, 79 und so und pipapo, aber er ist eine Sekte draus entstanden, unter anderem aus steuerlichen Gründen und so und pipapo und so. Und ja, aber dann jetzt zum Richtung Ende des ausgehenden Jahrtausends, da ist es wieder so ein großes Thema geworden. Und so die Anspielung auf dieses Selfologen, also Selfology, was er da gegründet hat, das wird uns quasi mitgegeben in dieser Rückblende, die Joe's, die gute Chang erzählt. Und dann dieser Break von diesen wirklich 3 Minuten geiler Text zu dem Millennium-Intro ist total hart, finde ich.
Ja.
Ich dachte mir, boah, das passt jetzt so gar nicht irgendwie so, weißt du? Aber dann doch.
Und auch noch diese ganzen Anspielungen auch zwischendrin. Ne? So, da hast du dann dieses Spotnitz-Sanatorium, ja, zum Beispiel.
Ja. Ist dir das aufgefallen? Ja, ne? Natürlich die Namen. Ja? Wo haben sie die Aufnahmen her, habe ich mich gefragt.
Ja.
Weißt du?
Und das bärtige Kind am Anfang gleich. Und das fängt ja schon direkt mit so einer Einblendung an, wo da so ein kleines Kind auf dem Schoß von der Frau sitzt und hat einen Vollbart.
Ja, auch alleine das Foto von dem Typen, der auf der Toilette umgedreht drauf sitzt und auf dem Wasserkasten das Buch schreibt. Und dann sagt er, ja, das Buch, sein erstes Buch, wie man glücklich sein kann, obwohl alles dagegen spricht. Das ist doch, was ist denn das für ein geiler Titel, bitte? Ne? Und das ist wirklich krass. Und dann, wenn er sagt, ja, mit, es ging ihm dann aber irgendwie doch um die Steuerbefreiheit seiner.
Ja, genau.
Er wollte dann in der die Steuer, und deshalb hat er eine Sekte gegründet, also diese Anspielung natürlich auf Scientology, ne? Von der sie sich halt vom Namen immer mehr abgrenzen mussten. Das war ja ursprünglich, waren sie näher dran auch mit dem Namen, glaube ich, ne? Scientology. Irgendwie richtig. Und so, und das haben sie dann Selfologen, ne? Also sie haben das dann noch ein bisschen weiter entfernt, nachdem es wohl auch Gespräche gegeben hat, mit beteiligten Personen. Was ja, wenn sich mein Zeichentrick-Gag vom Anfang erinnert, South Park hat ja eine ähnliche Thematik gehabt mit einem Mr. Tom Cruise im Schrank. Da gab es ja dann auch so, dass am Ende alle Autoren nur noch unter irgendwelchen Nicknames dann da geschrieben haben, weil die Angst hatten, für diese Folge verklagt zu werden. Das wurden sie wohl auch. Ne? Dann haben gesagt, ja, wir verklagen euch. Ja, dann tut es doch. Und dann siehst du diesen Abspann mit Executive Producer und da steht dann einfach nur so Guy Incognito, weißt du? Da stehen dann nur so Fake Namen und so halt, ne? Und dann verklagt uns doch. Das werden wir auch. Ja, bitte, wir freuen uns. Und das haben wir ja hier auch mit die sogar die Angst der Millennium-Gruppe vor denen, ne?
Genau, jeder hat Angst, verklagt zu werden, ja, genau.
Ja, wir hatten es doch mit dem puren Bösen zu tun. Ja, aber die können uns nicht verklagen. Ne? Nein, und das ist großartig. Also diese ganzen Stock-Footage-Bilder, dieses ganze Intro, wo uns dieser Gugda und die Gründung von Selfology erklärt wird, ist alles fantastisch.
Ja, aber meistens ist es ja wirklich so, ne? Wenn Sekten gegründet werden, das wird ja meistens irgendwie immer skurril. Und wahrscheinlich hat er deswegen auch gleich die Idee gehabt zu dieser Folge, weil anders kann ich mir es wirklich nicht vorstellen. Oder er war auf dem Trip, keine Ahnung.
Ja, gut, es waren halt, zu der Zeit waren das halt auch ganz große Themen, ne? Also Scientology, ja, und ne, was da jetzt nun wie passiert. Und sogar mir war das noch bewusst, als wir dann dieses Gerät später sehen, mit dem die da irgendwie ihre den sie da ihre Gefühle da hier diesen Onanographen, ne? Da auch, ich weil da fiel mir sofort im Kopf, oh, ich muss noch mal meinen Tetameterwert messen, ne? Und sowas, das waren ja so Gags aus der Popkultur zu der Zeit halt, ne? Und ja, das war noch so drin halt. Aber wie gesagt, ich liebe einfach diesen Typen, der umgedreht auf der Toilette sitzt da und wie man glücklich sein kann, obwohl alles dagegen spricht. Ist großartig.
Lance Henriksen hat ja auch gleich von Anfang an sogar seine Bedenken geäußert, hat er gesagt gehabt, so nach dem Motto, ja, das könnte heftigste Reaktionen bei Fans auslösen. Und aber er meinte dann auch, um die Schreiber wieder von der Serie zu beruhigen, hat er gesagt, ja, die Leute werden schon erkennen, dass es absurd ist, also und eine Parodie ist. Und, aber er hat am Anfang, hat er wirklich gewütet. Also er war gar nicht begeistert von diesem Drehbuch der Lance Henriksen. Mhm. Ja, weil er anscheinend vielleicht auch ein bisschen Angst auch hatte vor Reputation. Ne?
Ja, es sind wahrscheinlich gar nicht die Fans, sondern andere Reputationen, die da oder andere Karrieren, die da beflossen sind. Und es sind ja auch viele da Mitglied gewesen oder sind da Mitglied auch gewesen. Ne? Also bei South Park, der Chefkoch ist ja damals auch ausgestiegen danach halt, ne? Der Sprecher vom Chefkoch, als die Scientology-Folge gemacht wurde und so, als Protest an der ganzen Geschichte und so halt, ne? Also ist, die sind da weit verbreitet halt, ne?
Gerade, glaube ich, in dieser Hollywood-Szene
ja, halt, ne? Ja, klar. Genau. Ja, du wirst halt, seien wir mal ehrlich, wenn du so ein Status bist, wenn du ein Star bist, dann wirst du natürlich super behandelt und wie ein Gott wahrscheinlich. Ja, weil genau. du bist eine Litfaßsäule für andere halt, ne? Schlicht und ergreifend, ne? Und deshalb, da musst du dir, du musst dich da nicht an der Kantine anstellen.
Nee.
Das ist wie bei den Steinmetzen, Leute. Ne?
Ah, ja. Genau, ja. Ja. Ich dachte eben gerade noch an Carrie von.
Ja, habe ich auch
von,
gedacht.
Wie heißt schnell nochmal? Von King of Queens, genau. Weil die hat ja, glaube ich, nicht so viel Spaß gehabt mit denen. Ne? Wahrscheinlich hat sie auch nicht so viel Geld.
Ja,
hat wahrscheinlich damit zu
tun. Ja, aber seien wir mal ehrlich, ein Tom Cruise wird da anders behandelt werden, mit Sicherheit. Ne? Machen wir uns mal keine Illusionen.
Also wie John Travolta vor allem.
Oder von John, der Mann kann sehr, hat ein Flugzeug, mein Gott, der kann immer bei Umzügen helfen und so, weißt du? Das ist, er hat mich erst gefragt, dass wir schon in der Luft waren, ob ich helfe.
Ich hab auch immer gehört, dass irgendwie John Travolta kommt auch immer, den kannst du auch zu einem Festival einladen und so. Der kommt nur mit seinem eigenen Flugzeug und die einzige Bedingung ist, dass du den Sprit bezahlst. Und der Sprit von so, der hat eine 747. das ist nicht irgendwie so eine Cessna, das ist 747 und der kostet irgendwie, der Sprit irgendwie von USA nach Europa kostet irgendwie, was habe ich gehört, $100,000. Und das ist halt das Problem, also du kannst ihn kriegen, er will auch nichts dafür haben, du musst halt nur einen Sprit zahlen.
Geil.
Bisschen Spritgeld.
Genau, ein bisschen Spritgeld. Das ist alles. Und weißt du, das sind die Leute, die Probleme, die mit denen man hier so zu tun
hat. Ja. Mir ist übrigens bei dem Guck da aufgefallen, der wird dann später so dargestellt, wenn er vor diesem Himmelhintergrund und so steht, dann hat er immer diese kurzen Safari-Hosen an.
Ja.
Und später dieser Typ, der da bei diesem Sephology im Büro sitzt, hat ja dann auch genau dieselbe Hose an.
Ja,
so eine kurze. Sieht so ein bisschen aus, als könnte er gleich bei AC/DC so anfangen. Das ist herrlich. Nein, also wie gesagt, das ist alles ganz, ganz großartig. Also uns wird halt diese Sekte vorgestellt und dieser Autor und dass der halt seit 79 tot ist und so. Und dann könnte man sich natürlich fragen, ja, was hat das jetzt mit einer Millennium-Folge zu tun?
Ne? Genau. Das
ist eine gute Frage.
Ja. Das habe ich mich vor über 20 Jahren auch gefragt. Mir sind so ein paar Sachen gleich am Anfang aufgefallen. Da werden ja auch Wörter benutzt, die ich mal erstmal googeln musste. Ich wusste nicht, was ein Juggernaut zum Beispiel ist. Mhm. Wisst ihr, was das ist?
Ein Juggernaut?
Zum Beispiel?
Ein Juggernaut? Nee.
Nee, da hat er mich irgendwie gesagt, Juggernaut, guck da. Und Juggernaut, das ist so ein Typ, der stark ist und der durch Wände gehen kann. Also der so ein Übermensch ist. Ne? Mhm. Ja. Da dachte ich auch, das hätte ich vor 20 Jahren auch nicht gewusst. Das, wie gesagt, musste es gleich mal googeln. Woher soll ich sowas wissen? Ja, oder die Zuschauer, klar, logisch. Ja, Zahlen und Fakten würde ich mal ganz kurz noch anreißen. Ja, 5,6 Millionen haben das in den USA geschaut. Also, ja, wie du schon gesagt hast, also wenn ich mir dann die Zahlen jetzt zum Beispiel mal anschaue, ich bin jetzt gerade bei Spookyverse mal kurz drauf, die gleiche Folge.
War vom Erdboden verschluckt, hatte 12,39 Millionen Zuschauer.
Genau, oder die andere Wahrheiten hatte dann 10,07
Millionen. Ja.
Ja, also deutlicher Unterschied.
Ja, und gerade in der dritten Staffel sieht man es ja sehr stark, was die Quoten nach
unten.
Wie bei uns, dann ging es ja nach unten. Ne?
Dann ging es direkt nach unten. Und Sat.1, das haben die Kollegen von Spookyverse schon gar nicht mal aufgeführt. Also, oder es gab es nirgendwo zu recherchieren. Das war am 6. November 98 ausgestrahlt worden auf Sat.1. Mhm. Und nichts da, leider.
Mhm.
Nichts da. Naja, egal, ist ja nicht schlimm. Ja, ihr Lieben, Wie gehen wir jetzt weiter mit dieser
also komplexen Folge? Im Prinzip, genau, weil die kann man irgendwie echt nicht so Beat für Beat besprechen, weil dann sitzen wir noch so vier Wochen hier.
Genau.
Und dann sollte man sich die Folge lieber angucken. Was sich absolut lohnt, also selbst jemand, der nicht auf Millennium steht, findet diese Folge, glaube ich, sehr lustig.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Ich glaube, ich auch eher für ein Monty Python-Publikum als für Millennium-Publikum tatsächlich. Aber im Prinzip, genau, der Anfang ist dieser Juggernaut, Onan Gupta wird uns halt vorgestellt. Mhm. Und im Grunde, genau, was wir halt gesagt haben, der ist halt dieser Selfology-Gründer, die alle Leute verklagen. Er hat diese kurzen Hosen und diesen Tropenhelm auf und so. Und war mal einfach mal so ein erfolgreicher Schriftsteller. Und im Grunde sind wir jetzt in der jetzigen Zeit nach dieser Einführung, was auch noch war, die verklagen halt jeden, der sie kritisiert, die Selfologen, und Mitglieder werden ausgestoßen, die also so zu kritisch sind und so weiter und auch nicht positiv, es geht halt eigentlich um das Positive. Und die werden immer Red Finkovichs genannt, ne? Das ist sowas wie die Typen, ja, so die Ratten halt, ne? Das sind so die werden rausgeworfen. Und Rosé Chang, unser toller Autor, trifft tatsächlich einen Red Finkovich,
der so tatsächlich heißt.
Ja, der hat tatsächlich rein zufällig Red Finkovich heißt. Ne? Und und er kriegt jetzt endlich mal raus oder will rauskriegen, was das Geheimnis der dieser Scientologen, also Selfologen ist, weil das ist irgendwie streng geheim, das darf auch keiner erzählen. Und im Prinzip kriegt Rosé Chang dann raus, der Typ, der verplappert sich dann oder der lüftet das Geheimnis und das Geheimnis ist einfach, dass Gupta sich für Gott hält. Und genau. Dann rastet eigentlich im Prinzip der Rosé Chang aus, weil er sagt, das ist super, das ist jetzt das Geheimnis, das ist irgendwie gar nichts.
Ja, ja. Gupta ist Gott. Genau. Ja. Ja, das ist ja so, ne? Die haben hier ihren Guru und
ja, halt aber auch super ist, dass er den Typen, den er interviewt, den Red Finkovich, dass er dann immer in seinen Notizen schreibt, Spinner.
Genau.
Und dann sagt er, ich bin übrigens ein großer Fan von Ihnen. Ich habe mal ein Buch von Ihnen gelesen. Oh, und dann macht er so ein Fragezeichen hinter dem Spinner. Und dann, als die weiterreden, macht er ein Ausrufezeichen. Hinter, also dass er sich dann doch entschieden hat, ihn dann doch als Spinner zu betrachten. Aber das ist auch super, weil er ihm ja auch ein bisschen was erzählt, dass er mal so sein Lehrer war von diesem Gupta und so, oder der ihn mal so ein bisschen zu ihm aufgesehen hat. Und er dann auch erzählt ja von seinen Erfahrungen als Autor, dass er sein erstes Buch geschrieben hat. Das erste Buch, was man schreibt, Lennox, ne, hat etwas Autobiografisches an sich. Sagt er ja, ne? Mhm. Und deshalb, was er geschrieben hat, ja, auch sein Leben betroffen und halt auch seine Autorenfreunde. Und alle Welt fand das toll, bis auf seine Autorenfreunde. Und die die reden seitdem auch nicht mehr mit ihm. Und so sagt er, ne, glauben Sie mir, einsam sterben ist scheiße, ne? So ein Schloss voll abgeschnittener Zungen und so halt, ne? Und das ist auch so, das baut sich immer wieder so autobiografisch ein, dass er sagt, der hat halt versucht halt so seine eigene Sicht auf die Welt halt rauszubringen, das habe ich auch gemacht und so, das ist so ein klassisches erstes Buch, man schreibt halt über das, was man kennt, halt, ne?
So ein bisschen.
Ja, definitiv. Ja, und der Frank, wie heißt er nochmal?
Red Finkovich.
Finkovich. Mhm. Red Finkovich, was ein Name.
Das ist super.
Der sitzt da am Tisch, ne? Und der ist ja schon am Weinen. Also dem stehen ja schon die Tränen in den Augen. Der soll auch wahrscheinlich so ein wenig dies zeigen, dass er doch verzweifelt ist, obwohl er ja eigentlich laut seiner Self-Philosophie-Geschichte ja eigentlich normalerweise gut drauf sein sollte. Ne? Weil es ist ja eigentlich eine positive.
Genau.
Religion.
Der weint ja auch, während er sagt, dass es ihm gut geht.
Ja, genau.
Alles ist super, alles ist toll, der ist ja voll am Grinsen und so.
Das ist ja diese Philosophie, ne? Keine Zeit für schlechte Laune.
Genau.
Ne? Im Prinzip, ne?
Egal wie schlecht
es ist. Ja, aber der Grund, warum jetzt, also dann ist ja auch erst das Intro. Das dauert ja auch fast 7 Minuten, ne, bis das Intro.
Ja.
Das meinte ich mit vorhin, das ist so ein harter Gamechanger. Aber der führt uns ja genau zu diesem Mord halt, ne? Er wird ja tot aufgefunden nach diesem Gespräch mit dem guten Chang. Und die Polizisten, ne, die wir unter anderem ja auch kennen, ne, unter anderem der gute Detective Giebelhaus, der einfach eine fantastische Figur ist, ehrlich gesagt. Ich finde den Giebelhaus wirklich fantastisch. Wenn die am Tatort dann den Finse dann und er sieht halt aus, als wenn er sehr verkniffen, ne, lächelt bei seiner Ermordung und dann sagen, ja, ich hab eine Theorie, was dann passiert ist, ne, und dann wird dann so geschmollt. Dann sagt er also, ne, sie ist im, ich zitiere, er hat eine Zeitung gekauft und ist da einer Anti-Porno-Feministen-Lesbe begegnet, ne, und so, gespielt von Sandy Steyer, ich habe ihre Arbeit immer bewundert. Ja. Und dann gibt es so eine geile Rückblende, wie er dazu gekommen ist, dass er mit dem Elektroschocker, vermutlich mit dem Elektroschocker, da irgendwie getötet wurde. Und ich sage, ja, es kann nur so gewesen sein. Er hat den Playpen unten gekauft, ne? Damit, und das sah halt diese Anti-Porno-Feministen-Lesbe. Ne? Genau. Die hat ihn mit der Aussicht auf etwas frisches Fleisch in die Wohnung gelockt. Dann erstmal Mantel auf und natürlich exakt sofort in den Notfall-Dessous hat sie da gestanden. Aber hatte noch genug Zeit, einen Elektroschocker dabei zu haben und damit hat sie ihn zu Tode geschockt. So muss es gewesen sein.
Und was ich daran total geil finde, ist, das ist immer diese, das hat dieser Darren Morgan halt so richtig drauf, diese Vermischung aus diesen verschiedenen Ebenen. Also du bist dann in dieser Rückblende, wo du eben siehst, wie der Red Finkovich da am Zeitungsstand ist und so weiter und mit der Anti-Porno-Feminismen-Lesbe redet. Und dann irgendwann ist es eben so, dass sie ihren Mantel aufreißt. Ja. Und dann schneidest du aber irgendwie zu so einer Rückfrage in die andere Szene.
Moment.
Und dann siehst du halt irgendwie den Giebelhaus, der so einen Mantel offen hat und so. Und das sind lauter so Sachen, das ist einfach, und es ist vollkommen unsinnig, dass das passiert, ne? Und das wird aber eigentlich so ein bisschen wie so bei Leslie Nielsen, weißt du, so bei hier Naked Gun oder so.
Genau.
Es wird einfach komplett ignoriert, also wie man gute Comedy macht, ne? Du hast gar keine Zeit zu sagen, dass es ein Witz ist, sondern es wird einfach drüber und immer weiter. Und diese Folge kannst du eigentlich immer weiter gucken, weil einfach dir immer mehr Schwachsinn auffällt.
Aber genau dieser Dialog ist halt so super, wenn er sagt, und die hat dann den Mantel, ne, und dann stand sie da in Dessous und so, und dieser Shot zu dem, ne, dass der dann da steht und den Mantel so auf hat und sagt, Moment mal, du hast doch gesagt, sie ist eine Anti-Porno-Lesben-Feministin. Ne? Und er sagte, ja, aber sie ist eine von dieser sexy Art. Und wie geil der andere nur sagt, Teufel. Nein, so, das finde ich einmal so. Und deshalb, also sie ist eine von dieser verdammt sexy Art. Ein Teufel. Und dann, das ist so eine Geschichte, dass genau solche Dialoge würden Männer in solchen Situationen führen.
Natürlich, das ist absolut.
Absolut. Und dann
natürlich,
absolut, ja. Und dann auch ein Auftritt von Frank Black, der dazugeholt wird und so. Und dann wie geil auf diesem super gesicherten Tatort auf einmal der gute Chang hinten aus der Dunkelheit nach vorne tritt.
Ja, genau.
Und so, ja, ich habe übrigens eine Theorie. Man erfährt über das Leben eines Mannes, nichts über seinem Tod, nichts über das Leben eines Mannes. Nur wenn man seine Bücher sich ansieht. Deshalb fotografieren Sie mal dieses Bücherregal und Giebelhaus sagt, ich habe überhaupt keine Bücher. Sehen Sie? Ja. Damit hat er seine Beweisführung abgeschlossen. Aber das ist alles so total geil, dass er da einfach auftritt und sagt, ja, ich hatte mit dem Interview gemacht und pipapo. Und er hat mir einiges über die Sekte, über Gupta und pipapo erzählt. Und ich glaube, deshalb musste er sterben. Dann wird schon angefangen hier mit Millennium, Verschwörung. Und Frank Black ist ja ein großer Fan von ihm. Ne?
Also er sagte, Mensch, der hat ja irgendwie Schloss voll abgeschnittener Zungen in der Schule gelesen 10-mal.
Genau, ein Schloss voll abgeschnittener Zungen, genau.
Worauf er dann nur kriegt, ja, das war aber eigentlich ein Scheißbuch.
Ja, das war, genau. Er sagt, ja, es ist so, das sind, ich habe da mir sowas ausgedacht, so ein Freischaffender, hier umherziehender, hier Forensiker. Und was machen sie? Ich bin ein Freischaffender, umherziehender Forensiker. So. Aber die beiden sind sich ja in ihrer Art total ähnlich, dass sie sich was ansehen und daraus irgend so im Prinzip eine Geschichte machen.
Ja.
Also diese Gabe von Frank Black, dass er das sieht, das muss man ihm aber auch glauben. Ne? Also seien wir mal ehrlich, vor Gericht, ne? Also ich bin an den Tatort gekommen und dann habe ich Folgendes gesehen von meinem inneren Auge. Ja, würde ich sagen, ja, brauchen wir nicht weiter zu ermitteln, das war's.
Deswegen sagt der Chang auch, dass sie sich so ähnlich sind. Er macht ja später einen auf Praktikum. Also weil das war durchaus naheliegend eigentlich.
Richtig, und deshalb auch ein bisschen diese Persiflage mit der Anti-Porno-Feminismen-Lesbe. Diese, das ist ja auch nur, der Typ ist mit einem Elektroschocker umgebracht worden. Also, was kann es gewesen sein? Nur sowas.
Natürlich.
Teufel auch.
Ja gut, das lag natürlich auch daran, weil ja, ich fand ja schon dieses Magazin Playpen so geil.
Playpen,
also es gibt ganz offensichtlich ein so eine Art Pornomagazin für Autoren. Also ich weiß, es ist genial. Es ist halt, okay. Es sieht halt aus wie Playboy. Hat auch immer so geile irgendwie Sex Positions of the 90s und so weiter.
Ja.
Und dann gibt's halt nackte Frauen und dann hat aber Chang erzählt, ja, und ich habe da eine Kurzgeschichte dran veröffentlicht. Ne? Mhm. Und dann sagt doch, ich weiß nicht, ist es dann irgendwie Giebelhaus, der sagt, das ist es, was sie auf die Rückseiten von solchen Frauenbildern drucken oder so. Mhm. Ne? Auf jeden Fall ist natürlich so, dass dass so Stephen King zum Beispiel, der hat ja wirklich seine Karriere angefangen mit solchen Kurzgeschichten in Playboy und irgendwie in Cavalier. Ne? Das war auch so ein Ding, ne? Das ist irgendwie Cavalier. Und wenn du heute bei eBay so eine Cavalier-Ausgabe oder so haben willst mit einer Stephen King-Kurzgeschichte drin, ne, da musst du auch erstmal also zur Jose Chang Bank oder so, weil das ist wirklich, die sind richtig teuer. Ne? Und es ist eigentlich voll so diese Parodie auf diese Autoren, die damals mit sowas eigentlich ihre Karrieren angefangen haben. Und das hat eben auch Jose Chang gemacht. Ich kann nur sagen, wenn es Playpen wirklich geben würde, ich hätte sofort ein Abo.
Es ist großartig. Der Name ist auch so geil, ne? Der Name ist so auf so einer Meta-Ebene. Mit Pen kann ja auch irgendwas anderes.
Und genau.
Mein Füller ist leer. Ja, genau. Es funktioniert auf so vielen Ebenen. Und was ich auch geil finde, ist, immer wenn in dieser Folge einer ein Playpen-Magazin aufhat, liest er wirklich den Artikel.
Ja, komisch.
Der ist nicht komisch, jedes Mal, wenn das Ding auf ist, wird wirklich ein Artikel daraus gelesen, weil wir erzählen ja, der gute Chang erzählt ja dann seine Version, die er glaubt, die passiert ist, ne, dass dann halt ein Selfologe aufgetaucht ist, der aussieht, als hätte er bei den Men in Black dann da gesessen und der hat ihm halt dieses Gerät, diesen Ornanographen auf den Kopf gesetzt und da wirst du ja, das ist so ein Gerät mit einem Kassettenrekorder, wie uns hier auch erzählt wird und so, ne?
Genau,
und
ein Lügendetektor.
Ein Lügendetektor.
Ja, aber mit einem Kassettenrekorder.
Genau, und da wirst du halt befragt und so, und da geht es dem halt darum, dass er rauskriegen will, ob der irgendwie bei jemandem außerhalb der Gang gequatscht hat. Ob der gesnitcht hat, würde man heute sagen. Ja. Und er erzählt ihm dann halt dieses Gerät und dieses typische VR-Headset der 90er Jahre. Mhm. Weißt du? Das hat doch vorher, eine Folge vorher, also einen Monat vorher, hatte das noch ein VR-Trooper auf dem Kopf, das Ding. Das sieht einfach genau so aus. Und wie geil er diese Story dann erzählt und sagt, und dann hat er ihn damit umgebracht. Und das ist ja diese Anspielung auf diese Täter-Meter-Messung von Nummer. Und das total faszinierend ist, haben sie denn dafür Beweise? Und er sagt, nein, überhaupt nicht, das habe ich mir gerade ausgedacht. Und das ist das, was, glaube ich, Frank Black passieren würde, wenn er in einem echten Gericht solche Aussagen machen würde.
Genau, nur, dass der Richter sagen würde und nicht Frank Black.
Großartig ist, dass sie wirklich Onanograph auf dieses Ding geschrieben haben vorne. Ne?
Ja,
das ist ein nettes Detail, dass sie es wirklich draufgeschrieben haben.
Ja, damit man sich das merkt. Auf das Buch ja auch, aufs Cover, ne? Da steht ja auch Onanograph.
Das ist aber wirklich alles geil. Auch diese Bücher sind ja mit diesen Covern und so auch ja wirklich dafür erstellt worden. Ne?
Ja, absolut.
Also das ist schon geil gemacht, oder?
Ja, voll cool. Das ist definitiv. Ich habe auch immer Standbild gemacht, um mal zu gucken, was da noch, wie die Bücher heißen oder was auf der neuen Playpen-Ausgabe draufsteht und so. Das ist einfach sehr, sehr geil.
Das ist wie so ein Suchbild halt, ne? Ja.
Genau. Was ich übrigens auch geil finde, ist, wie dieses Gerät funktioniert. Das fragt halt irgendwie hast du jemanden davon erzählt? Nein. Und dann spult das Ding wieder zurück. Hast du jemanden davon erzählt? Und dann, ja, habe ich. Ne? Und es ist immer so, diese Kassette läuft immer, aber immer wenn es nicht das die erwünschte Antwort kriegt, spult das Ding zurück und stellt die Frage nochmal. Die Leute erzählen dann was anderes, also die Wahrheit.
Und, so, das steht auch drauf auf dem Ding sogar. Dass dieses Return und Play macht und so halt. Ne?
Das ist voll cool. Das ist
großartig. Aber auch so, komm schon.
Ja, genau, komm schon.
Nein, das ist wirklich geil. Man kann das nicht, weißt du, einmal lügen geht ja, aber wenn du dann nochmal gefragt wirst, ne, wenn dich dieselbe Person dasselbe ja nochmal fragt, dann denkt man so, oh Gott, weiß die was und so halt, ne? Und das ist schon so großartig. Auch geil ist halt dieser ganze Besuch bei dem bei den Selfologen, bei dem Typen, bei diesem geilen Pressesprecher von denen.
Genau.
Nicht nur mit den geilen Mitte 90er Jahren Schlepptops. Überhaupt sehen diese ganzen Sets in dieser Folge unheimlich nach Sets aus.
Ja.
Also das ist mir mega aufgefallen. Ich finde, das ist sonst bei Millennium nicht so. Da sieht es wirklich aus wie einfach wirklich halt, ne, Häuser. Und in dieser ganzen Folge, von den Hotelzimmern bis zu dem Ding, das sieht wirklich aus, als hätte man bewusst ein kleines Set gebaut, was auch sofort abgebaut werden. Du siehst für mich die Rollen hinten auf den Vorhängen, unter den Vorhängen und so. Mir ist das sehr aufgefallen. Ich weiß nicht, wie habt ihr es empfunden? Täuscht mich das oder?
Nee, hast recht, weil das sieht wirklich nach Kulisse aus, aber ich finde es auch, es ist auch dunkel stellenweise, weil gerade jetzt in dieser Szene, finde ich, es ist schlecht ausgeleuchtet, das ist alles so, es sieht nach Holz eigentlich, Presssparen aus.
Genau.
Also es wirkt wirklich billig, also die war bestimmt nicht teuer zu produziert.
Also ich finde, die Sets sehen immer ein bisschen billig aus, aber du hast halt diesmal überhaupt keine Außenlocations. Also du hast mal das Kino,
ja,
aber sonst hast du
den Zeitungsstand, alles. Ja.
Ja, ja, aber der ist ja auch so. Da habe ich mich manchmal auch gefragt, ist das wirklich, keine Ahnung, also ist das jetzt wirklich ein Platz, den wir da hinten sehen? Haben die das wirklich vor die Tür gebaut oder ist es fast Greenscreen oder so? Also es ist so reduziert vom Ausschnitt halt, ne? Aber genau, aber das ist noch das, aber das ist auch wieder so ein gebautes Ding. Aber du hast ja sonst ganz häufig so Folgen, die wirklich große Bilder haben. Und das hatte diese Folge gar nicht. Das ist ja alles irgendwie drinnen und alles irgendwie so. Mhm. So fake und reduziert und so. Und dieses genau, Selfologen-Büro ist halt ist echt geil. Ja.
Meint ihr, das ist eine Sparfolge gewesen? Oder soll das vom Look einfach zu der Story passen?
Nee, ich glaube, dass es keine Sparfolge war, weil ich glaube eher so, das ist so eine Folge auch, weißt du, ich glaube, dass der Chris Carter mittlerweile schon an so einem Punkt angelangt war, wo der machen konnte, was er wollte, weil das ist ja so eine Folge, die hättest du, wenn der das in der ersten Staffel gebracht hätte, hätten die gesagt, und diese Folge streichen wir raus,
ja,
und lassen das mal. Und das ist ja wie David Lynch, der dann die dritte Staffel Twin Peaks ja machen konnte, wie er wollte, ne? Weil das ist ja auch total abgefahren und crazy. Und das ist so wirklich so eine Folge, wo Chris Carter gesagt hat, so, darauf haben wir jetzt Bock, das machen wir jetzt. Das
aber, ist ja bei Akte X so gewesen. Aber gespart kann ich trotzdem sein, also dass man sowas hat wie, weißt du, ja, so nach dem Motto, okay, wir machen hier die so super Verarsche-Folge und so, aber weißt du, wir haben jetzt hier dies und jenes Set wollen wir unbedingt haben, ist ja alles auch völlige Spekulation, da sehen wir da ein bisschen über Budget, weil wir das unbedingt, wir wollen unbedingt den Staudamm oder so, aber dafür ist die Folge halt jetzt einfach so eine ja, man nennt das Bottle Show, ne?
Ja, aber es hat so einen piping Look, finde ich, also zu...
Ja, ja, es ist auf jeden Fall, ja.
Ja, und das ist mir sehr stark aufgefallen in dieser Folge und ich hab das Gefühl, dass es ein bisschen gewollt so ist halt, ne? Also auch das hier mit dieser Pressesprecher mit den Haaren, ja, der Frisur, ne? Diese ganzen Bücher, die sich da im Hintergrund stauben, der Laptop, dieser ganze Dialog, wenn er sagt, wir töten aber keine Mitglieder, die uns verlassen wollen, sondern wir verklagen sie nach allen Regeln der Kunst, aber in völliger Übereinstimmung mit dem Gesetzgeber. Und so, und das wiederholt er ja Mantramäßig. Und das ist großartig.
Und der ist auch nur am Grinsen so fest.
Ja,
so völlig überzogen.
Total unheimlich. Und dann,
ja,
aber das Beste ist halt Bobby Wingood.
Ja.
Die fotografieren, die Filmposter, die wir an den Wänden sehen und sagen sie, hier, wir haben auch einen großen Star bei uns, Bobby Wingood. Der wird natürlich gespielt auf den Bildern von dem großartigen David Duchovny. Mhm. Halt, ne? Mhm. Der offensichtlich so einen abgereiften Actionstar da drauf gespielt hat. Und ich musste so über ihn lachen, als er sagte, wissen Sie, Bobby Wingood, der war ganz unten. Der hat Fotografen verprügelt, wenn sie ihn nicht fotografieren wollten.
Das ist auch geil, das war großartig.
Genau. Ist das großartig. Und aber wir haben ihm das beigebracht, wie es ist, dass positives Denken dich total voranbringt. Und das ist ja auch sowas, dieses positiven Denken-Ding, das geht ja auch, passt ja auch wieder super auch in unsere Zeit heute. So ein bisschen, dass einem das ja in vielen Sachen so hier mit Selbstoptimierung und Videos ach hier, meine, was ist mir alles Gutes heute passiert. Ich habe manchmal den guten Chang sehr gefühlt, wenn er sagt, lass mich doch einfach suhlen. Lass mich doch einfach in meinem eigenen Schmerz suhlen und so halt, ne? Und das ist, finde ich, einen schönen Kontrast dazu halt, ne?
Ich fand diese Poster auch wirklich so geil mit Duchovny. Das eine war ja irgendwie der Film, der hieß ja Operation Box Office.
Ja, genau.
He'll make you a star, even if it kills you.
Das ja, ist genau.
Völlig genial, immer so eine Tagline. Und da merkst du eben auch wieder diese Geldmacherei von Scientology irgendwie.
Und ich hatte auch das Gefühl, das war so eine John Travolta-Anspielung.
Ja, voll.
Ja, ja. Der war ja wirklich am Boden, ne? Ja, ja, und dann ist er ja Scientology-Mitglied und dann hat er ja irgendwann mal in den 90er Jahren mal wieder so mit Face-Off und solchen Filmen, ne, hat er dann mal ein bisschen Aufwind gehabt, aber dann war es das ja auch schon wieder.
Es ist großartig. Also er hat Fotografen verprügelt, die ihn nicht fotografieren wollten.
Ja.
Das machen jetzt auch immer.
Das ist großartig.
Ich werde jetzt immer Kritiker verprügeln, die meine Bücher nicht lesen.
Ich glaube übrigens, diese Frau, die immer abgebildet ist auf den Playpen-Bilder, ist doch immer die Anti-Porno-Feministen-Lesbe.
Wahrscheinlich ist die einzige, ja.
Ich glaube, ja, ja, also sie, zumindest sieht sie so ähnlich, also ich habe da natürlich nachrecherchiert.
Okay. Ne,
und das ist sie anscheinend, sie ist auch später die Assistentin, wenn der gute Lance seinen Auftritt mit blonden Haaren darf.
Oh ja, das ist ein Klassiker, also da ist sie auch Fotografin. Oder,
ja, ja, genau, man, da ja, ist genau. Sie, wer ist im Foto, das könnte einen Weitwinkel brauchen. Da habe ich mir so 90er Jahre Einblendung. Das ist großartig, das ist wirklich großartig. Ja,
diese Folge würde heute nicht mehr gemacht werden.
So nicht mehr, nee.
Ja.
Ich glaube, die wird auch keiner kapieren heutzutage.
Ja, aber wir erleben ja auch so diesen Tagesrück, diesen Artikel, dann diesen Tagesablauf, ne, von dem, ich stehe im Stau. Mein Gott, was für eine wunderschöne Erfahrung. Ne? Ich putze mir heute zum 19.999. Mal die Zähne und ich bin immer noch glücklich. Es ist für mich der Inbegriff eines Albtraums.
Ja, ne? Genau. Sich einfach alles schön zu reden oder zu
trinken. Ja, auch dieses, wenn er dann diesen Artikel findet, wo über ihn so schlecht geredet wird, über seinen Glauben und er sagt, trotz alledem, man muss auch über sich lachen können und so, ne? Und dann aber diesen Ausraster kriegt halt und diese Zeitung, die Zeitung am Zeitungsstand dann zerreißt und dann währenddessen dieser absolut coole Verkäufer, der einfach dabei ist, nur die Zeitung einzutippen, was die kosten, noch eins zerrissen. Ist vielleicht die beste Art, damit umzugehen. Das ist großartig. Ist auch großartig gespielt und so halt, ne?
Ja, genau.
Ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, auch der Typ, der dann sagt, ja, aber ich wette, der versucht sich ja dann auch mit diesem Onanographen zu beruhigen und so. Der ist ja so aufgebracht, dass er in diesem Artikel eher sich angegriffen wird. Das ist so wie Leute, die einem, man sagt dann so mit Inbrunst, ich mag das und das und irgendeiner sagt einem dann, ja, ich finde das total doof und man denkt so, man sagt dann so, ja, ist ja völlig okay, jedem seine Meinung und so. Aber innerlich denkt man doch, was bist du denn für ein Spast? Ja, ne? Also, wenn du dich ganz ehrlich, ne? Also, jetzt sagen wir mal, jetzt komm mal klar mit deinem Leben und so. Und so ist das ja hier auch. Er lässt ja dann nur mit der Puppe raus, ne? Ich habe dann noch ein Geschenk, diese geile Puppe. Ich werde ihm ein Geschenk schicken. Er frisst das ja, er schluckt das ja nicht mehr runter. Halt, dieses, ne, sich selbst da quasi so ein bisschen das Vorlügen in Anführungszeichen halt.
Ne? Nee, kann er ja auch wieder nicht, ne? Weil er sagt ja auch irgendwie, dann wird ja auch gefragt, wie seine Gefühle sind von dem Onanographen. Und er sagt dann irgendwie, und dann so, und dann wird wieder zurückgespult 5-mal, bis er dann sagt, nein, ich schenke ihm was, dann fühlen wir uns besser.
Ja, genau. Und dann schenkt er mir diese Puppe und diese Puppe hat er ja voll mit diesen Messern garniert. Ein untrügliches Warnsignal übrigens.
Ein absolut untrügliches Warnsignal, ja, genau. Was ich auch noch lustig finde, dass von dem hier, dass als Giebelhaus und Frank Black dann da sitzen bei diesem Pressesprecher, da kriegen die doch das Buch geschenkt von Gupta, dieses Selfology, The Power of Positive Negation. Und dann wird ja halt gesagt, dass Giebelhaus immer zu negativ ist und Block wäre immer zu düster. Genau. Das fand ich auch.
Black. Später, ne, genau, später hat er ihn doch, wenn er immer ihn schreibt, ne, genau.
Ja, genau, letztes Video.
Wenn er ihn schreibt, nennt er ihn Frederick Block, nennt er ihn doch dann. Ne?
Oder Mr. Noir.
Monsieur Noir. Ja.
Monsieur Noir.
Ich habe mir aber auch Mr. aufgeschrieben, weil ich mir das andere nicht schreiben konnte. Das ist großartig. Na, auf jeden Fall ist es ja, haben sie ja dann diesen zweiten Mord. Ne? Nachdem also die Puppe, nachdem der gute Chang ja beim guten Frank anruft und sagt, hier, ich habe übrigens deine Nummer von Giebelhaus, fand ich einen netten, schönen Satz, dass da noch in einen Satz verschwendet wird, zu erklären, wo er die Nummer von ihm hat. Aber wäre nicht nötig gewesen, war aber eine schöne Reminiszenz halt. Ne? Mhm. Und dann sagt er, hier, da ist diese Puppe bei mir mit den Messern und so und das würde ich als Drohung empfinden und so. Ne? Und dann gibt's ja auch schon den nächsten Mord. Ne? Und bei diesem Mord sind wir ja auch bei Giebelhaus, ist ja auch Giebelhaus und dann der gute wie heißt er denn?
Peter Watts. Und dann gibt Giebelhaus erstmal so richtig geil an, dass er Peter Watts sagt, übrigens, man muss ja mal gucken, was für Bücher die Leute im Bücherregal haben. Das Bücherregal sagt alles aus über die Person und Watts guckt dann da so an, es ist einfach so aus so ein 1000-Dollar-Blick irgendwie, ne? Und
es ist großartig, weil genau weiß es nicht seine Worte.
Genau, er ist so, hallo, was ist mit dir los, ne?
Und dann finden sie ja diese Notizen und Frank findet ja schnell raus, dieses, hier, das ist zusammengewürfelt, diese ganzen Zitate sind Bibelzitate irgendwie.
Ja,
Nostradamus, genau, nicht genau. Bibel, sondern basiert aus 4 verschiedenen Versen und so. Und wir müssen die Bücher finden, wo die herkommt. Und ich musste so lachen, als Giebelhaus sich umdreht, ein Buch rauszieht und sagt, ich glaube, es ist aus diesem Buch. Und erst nur aufmacht an genau der richtigen Stelle und sagt, das ist von hier. Also da sieht man doch, das ist so nicht ernst gemeint gewesen. Also, das ist nicht
anders. Ich finde, Giebelhaus wächst halt voll über sich hinaus, seitdem er Selfology, The Power of Positive Negation liest. Ganz anderer Mensch.
Ja. Wie geil. Lesen Sie das etwa? Ja, muss ich ja auch mal, ne? Es ist großartig. Ich musste auch über Watts sehr lachen, als er erfährt, dass der gute Chang ein Buch über nicht nur das Ereignis, er sagt ja, er schreibt über das Millennium. Hey, wir wollen nicht in die Presse, nicht über uns, sondern das Ereignis und so, ne? Und so, halten wir uns da raus und so, ne? Und wie geil er dann so, bei verklagt werden, da hört's auch auf beim guten Watts, ne?
Ja, das kann einfach teuer werden.
Ja, aber er hat wirklich einen schönen Schnurrbart.
ist Norris.
Ein total schönes Norris. Aber auch das, was er da alles erzählt, was der gute Chang dann da alles erzählt, der ja auch offensichtlich jetzt als Berater an jeden Tatort kommen kann und so, ne? Das ist total großartig, ne? Also auch dann, dass er, ich glaube, da verweist er ja doch schon auf diese Orson Welles Nostradamus-Dokumentation im Kino und genau, Pipapo und so, ne?
Drei Antichristen oder sowas in dieser Doku, wenn ich das verstanden habe. Also ich
richtig. Genau.
Und er meinte, das ist jetzt, wir haben jetzt einen Killer, der, also es gibt irgendwie so eine, genau, es geht erstmal um die Frage, der Mörder könnte ein Student sein. Ja. Und dann sagt der Chang sofort, nee, das kann gar nicht sein, weil das Buch, das wurden Dinge drin unterstrichen und das hat jemand gelesen und Studenten lesen ja keine Bücher. Das
kann natürlich gar nicht sein.
Also, aber mal gucken. Und dann ist seine Theorie, da ist irgendwie so eine nette Studentin, die sich irgendwie vielleicht irgendwie eingeschrieben hat bei also diesem Professor und dann macht die mit ihrem Freund Schluss. Und der Freund, der kriegt jetzt irgendwie voll die Krise und hat diese Idee, dass es irgendwie dreimal Antichrist gibt und deswegen hat er jetzt den Professor umgebracht und bringt jetzt noch zwei weitere Antichristen um oder so. Also komplett naheliegend. Und dann sagt irgendwie Frank auch so, kann ich mal mit dir sprechen, Chang?
Ja.
Du sollst eigentlich nur Berater sein. Und das Coole ist, der Frank sagt das auch schon so, kann ich mal kurz mit ihnen sprechen? Und dann Chang so direkt so blüht so auf, so, oh ja, gerne. Weil er es überhaupt nicht gerafft hat, dass er sich eigentlich einen auf den Sack kriegt. Aber,
also diese Szene, diese Ermittlung quasi oder dieser mögliche Ablauf der Ereignisse,
ja.
Ist Mulder der ersten Staffel. Ist ja. Komplett Mulder, nämlich einfach aus dem Nichts raus irgendeine Theorie zu droppen. Und genau wie bei Mulder hat er am Ende recht. Mit dieser Theorie, mit dem Nostradamus-Killer und diesem Buch der Third Man und Pipapo und das alles. Das ist genauso, das kommt so aus dem Nichts. Ich glaube, das ist wirklich sehr selbstreferenziell gewesen.
Das kann gut sein.
Also ich glaube nicht, dass das einfach schlechtes Writing war, nicht von Darian Morgan. Halt, ne?
Nee, definitiv nicht. Nee. Das ist so viel Situationskomik und was da alles drin ist.
Nee, das ist schon absichtlich absurd. Auf jeden Fall.
Ne? Ja.
Genau.
Ja, aber definitiv. Wie modern. Ich fand das auch so, diese Gegenüberschnitte von Chang, der sein Buch dann irgendwie handschriftlich irgendwie auf den Notizen im Hotel schreibt und währenddessen sehen wir den Typen von Sephology, der auf diesem Schlepptop in so einem Café gesessen hat und sagt, doch Mensch, seit ich die neue Software auf meinem Schlepptop habe, denn das Ding ist ein Schlepptop, seit ich die neue Software drauf habe, hat sich mein Stil sinnbildlich verändert und so.
Das war ja damals so bei Drehbuchautor, das war die Zeit, wo so Final Draft, das ist ja so die Hollywood-Software, die war da gerade so echt in den 90ern. Und das ist halt so eine Formatierungssoftware und das ist so der Hollywood-Standard. Und das ist eigentlich das gar nichts. Also heute ist das immer noch so die Nummer 1 Hollywood-Software, aber eigentlich ist das einfach albern. Das macht irgendwie nichts, außer eben die Sachen so einzurücken. Also du kannst halt schlecht dieses Hollywood-Schema, also dass der Dialog so in der Mitte steht und so weiter, das kannst halt schlecht in Word machen, sag ich mal. Also hat Final Draft irgendwann haben das einfach diese Software gebaut und dann fing das schon so an, dass dann Leute sagten, so diese typische Sache, weißt du, bist du ein guter Autor, weil du die geile Software hast? Oder bist du einfach ein guter Autor, weil du ein guter Autor bist? Und das ist ja bis heute so, ne, dass dann auch gesagt, heute gibt's ja Autorensoftware bis zum Abwinken, die dann auch alles so die Story plotten und hin und her, ne? Und diese Nummer mit, oh, das ist so geil, seit ich neue Software habe, kann ich so richtig geil schreiben. Das war genau dieser Kern dieses Kreativkampfes zwischen Autoren. Also das ist auch eine Sache, so die so self-referential ohne Ende ist. Also,
aber auch wie geil er wirklich in einem Café sitzt an dem Laptop und so. Und das ist so, das würde heute ja noch genauso ablaufen.
Ja, natürlich.
Es ist sehr, sehr geil. Was ich auch geil finde, ist den Jim Beam, den sich der gute Chang einschüttet. Noch nie gesehen, dass sich einer Whisky in ein Glas und dann eine Kopfschmerztablette reinwirft.
Genau.
Das habe ich noch nie. Das ist total großartig.
Und er hat es auch so perfekt. Das war ja so ein kleines Glas, ne? Also so perfekt da seine Dinger reingehauen, dass es so gerade nicht überschäumt. Also das
genau.
Ist bis zum Rand. Also perfekt geübt.
Alter, ich habe das auch noch nie gesehen, dass einer in Whisky so eine Brausetablette wirft. Ehrlich nicht.
Ich mach das jeden Morgen.
Also. Ja, ich war ja. Lennox, über dieses Thema müssen wir an anderer Stelle nochmal dringend uns unterhalten.
Das war der andere Podcast.
Folgt uns in dem Thema. Ich stelle mich in meinen Dämon. Und ich meine nicht diesen Dämon. Ne?
Ach, ja. Schon wieder die Flasche leer. Und andere Probleme. auf jeden Fall. Was ich aber richtig, richtig geil fand, und das war wirklich, was ihr eben auch so meintet, ne, dass der Darren Morgan halt richtig, richtig gut schreiben kann. Das ist ja so ein in sich verschachtelter Flashback-Gebilde. Also es fängt ja damit an, da musst du ja wirklich eine Zeichnung machen. Ja? Du hast Frederick Block, also Lance Henriksen, also oder Chang schreibt, ne? Und Chang stellt sich dabei vor, wie Frank Black gerade über den Fall nachdenkt. Und dann hast du ein Voice-Over von Frank, also Frank erzählt, ne, ja, es könnte ein Manager oder ein Autor sein. Und dann bist du in dem Café. Mhm. Und dann hast du den Voice-Over von diesem Scientology-Typen, Selfology-Typen, der ihm sagt, das geht ja so geil mit der neuen Software und bla bla bla, voll cool. Und der schreibt dann die Szene, wie Chang an seinem Schreibtisch sitzt und eben diese Schreibblockade hat und diesen Whisky trinkt. Und dann bist du im Chang-Voice-Over, der gerade sich genau das eben erzählt, ne, dass, ich weiß nicht, ob ich mich umbringen soll oder zu Tode, nee, oder ob ich mich umbringen soll oder ob ich irgendwie Wettermann werden soll. Das sind meine einzigen zwei Optionen, die es noch gibt und so weiter. Und ich weiß nicht, und dieser komische Frank da, das ist, dieser Frank Black Block, das ist auch. Und dann stellt er sich wieder vor, wie Frank Black am Tisch sitzt und diesen Onanographen ausprobiert. Und Frank Black dann dann irgendwie so Anweisungen hört, stellen Sie sich ein Bild vor, ein unerfreuliches Bild. Ja. Und dann hast du eine Vision von Frank aus allen möglichen anderen Folgen. Und,
ja. Die wirklich dann, krass ist, ne?
Die wirklich krass. Mega krass ist. Ne? Ja, also du bist jetzt plötzlich in Franks Kopf wieder.
Ja.
Und dann sagt dieses Ding, stellen Sie sich vor, dieses Bild, das ist ein großer Wasserball. Und der
wird größer.
Und dann platzt er. Und Frank dann so schmeißt dieses Gerät vom Tisch, ne? Aber das ist halt so eine Schachtel. Du könntest jetzt, das ist so richtig so postmodern, ja? Du könntest dich wirklich fragen, ist davon irgendwas passiert? Weil streng genommen ist es eigentlich immer noch die Idee, die Chang mal hatte, aber das ist dann, ne? Der Traum im Traum im Traum im Traum im Traum, ne? Oder der Voice-Over im Voice-Over im Voice-Over. Und das ist richtig, also das ist so absurd, aber eigentlich mega kunstvoll gemacht.
Absolut. Also du bringst
einerseits die Handlung voran, aber auf eine so dermaßen entbescheuerte Art. Also ich glaube, allein diese Sequenz ist wie so ein Monty Python-Sketch.
Das Geile daran ist, dann hast du einmal den talentierten, großartig genialen Autor, der aber von Selbstzweifeln geplagt ist. der ein bisschen trinkt und sagt, Mensch, ich habe mein Leben lang alles hier voll. Warum Autor? Warum unbedingt? Ich hätte doch hier Wettermann, wie du schon so schön gesagt hast. Oder das wird ja eher so als negativ dann dargestellt. Aber ich hätte irgendwas anderes machen können. Der ist voller Selbstzweifel. Dann der Typ, der eigentlich ein Killer ist und so und der sich da was vormacht, der ist, ich bin voll gut. Die Technik. Style over Substance. Von wegen Form folgt Inhalt und so. Genau. Nee, Inhalt folgt Form und so, weißt du? Von wegen, haha. Und dann noch Jack Black, der halt auch diese Binsenweisheiten von der Kamera von dem Band anhören muss, wie du schon gesagt hast. Stellen Sie sich was Schlechtes vor, was ihm passiert ist. Zum Beispiel ein Kratzer im Auto. Wird ja gesagt. Und er kriegt dann diesen geilen, sehr langen Flashback von von 20 Sekunden, wo er diese ganzen Leute, zerstückelte Leuten, Leichen, See aus Blut. Es sind wirklich krasse Szenen. Nicht irgendwie Stock-Footage oder so, sondern wirklich krasse Szenen aus denen, die wir in der Serie bis dahin gesehen haben. Wirklich so die Hölle auf Erden im Prinzip. Mhm. Und er sagt, und jetzt stellen Sie sich das vor als Wasserball. Das ist so, wie er es absetzt, das Ding. Und einfach vom Tisch schiebt und jetzt schmeißt ihn, ist, wie du schon sagst, total kunstvoll. Das sind drei kleine Sequenzen, die aber einfach, das ist totale Magic, was wir hier sehen.
Also aber sie sind eben nicht hintereinander, sondern sie sind halt zusammen
parallel,
montiert, weil sie sind immer die Vision der Letzten, weißt du? Und das ist einfach, auf das musst du erstmal kommen. Also das
ist großartig.
Das ist wirklich großartig. Das ist ganz großes Kino, was ihr da morgen macht. Auch nur Kino, wir sind vom Kino.
Das war super Überleitung. Super Überleitung. Und dann ist natürlich die Kino, die Dame am Eingang, die natürlich auch das Buch gelesen hat, ne? Die ist erschlagen worden und man vermutet ihren Freund, ne? Der natürlich eventuell ein langhaariger Nostradamus-Killer sein könnte. Das ist natürlich auch das Nostradamus-Festival. Und natürlich ist der gute Giebelhaus da und gibt schon Binsenweisheiten von sich. Und sagt, man muss aber im Leben auch mal ein bisschen mit Optimismus an die ganze Geschichte rangehen und pipapo und alles. Und sagt ja Frank zu ihm, sagen Sie mal, lesen Sie diese Selfology-Geschichte. Der sagt, man muss ich bilden und so halt, ne? Das ist großartig halt, ne?
Ich finde es, genau, und sein Lieblingswort ist jetzt immer irgendwie düster, ne? Dass er schon Frank anruft und sagt am Anfang, du, es ist vielleicht ein bisschen düster, aber wir haben hier leider wieder eine Leiche und so. Ich will jetzt nicht so düster sein, aber.
Ich will aber nicht so düster sein, muss man mal lächeln. Und das ist ja geil, wenn Chang dann zu Frank anruft, sagt, kommen Sie mal vorbei, man muss ja immer vorbeikommen in dieser Zeit, ne?
Ja, ja, genau.
So wie bei Star Trek zu besten Zeiten, kommen Sie bitte mal runter zu Deck 42, ich möchte Ihnen etwas zeigen, aber wir haben doch Kameras und nee! Komm! Ne? Und wenn er sagt, ich habe übrigens ein Buch bekommen und ich glaube, das ist eine Drohung. Und dann ist diese persönliche Widmung und Pipapo drin und so halt, ne? Die ja auch eine kleine Drohung beinhaltet, ne? Und dann wird ja auch nochmal so über Autoren und geredet und gesagt, ja, egal wie man als Autor drauf ist, man möchte, dass es gelesen wird.
Genau.
Das ist großartig, oder?
Lustig ist auch das Buch, das heißt The Hacked Up Hack. Das
ist awesome. Genau.
Verhackt, abhackt. Und das ist ein Buch von Gupta.
Genau. Genau. Und er sagt aber, ich sagte, wir müssen Sie mal irgendwie so in Schutzhaft nehmen. Nee, das geht nicht, ich habe jetzt einen Auftritt.
Ich habe eine Signierstunde
im örtlichen Hugendubel.
Mhm. Ne? Schuster.
Genau, im örtlichen, und da werden hier meine ganzen Fans werden kommen, die werden herstrahlen und da muss ich hin. Und Frank sagt ja noch, wenn man bedroht wird und sie sind eventuell das dritte Opfer, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, dann einen öffentlichen Auftritt zu machen, aber am besten versteckt man sich natürlich in voller Sicht, wie man so schön war, sagt. Und das ist großartig, diese Sequenz.
Vor allem sagt er ja, Autoren, ne? Nee, das müssen Sie verstehen, Autoren kommen nie raus, ne?
Ja, ja.
Wir müssen jede Möglichkeit Kontakt mit unseren Lesern machen und so, also da, das ist nicht schlimm und so weiter. Und außerdem taucht ja vielleicht einer von den Zellverlogen auf und so. Das ist dann vielleicht Perfect Trap oder so.
Ey, diese Ecke, in der in diesem Buchladen sitzt, ne? Mit diesen Büchern, mit diesem geilen Book-Signing-Buch mit seinem Foto da drauf und er sitzt da, Frank sitzt so links neben ihm, so mit dem Buch in der Hand und er sitzt da so allein und sagt, Scheiße, da kommt keiner, ne?
Rastet voll aus.
Aber es ist so, ey, er hat mir so auch wirklich da sehr leid getan,
ja,
in diesem Augenblick, weißt total. Du? Ne, er hat ja auch so eine Selbstwahrnehmung auch von sich und der muss ja auch irgendwas, also sonst hätte er nicht so viele Bücher geschrieben, wenn das keiner gelesen hätte und so, ne?
Weiß ich nicht.
Meinst du, kannst du so viele Bücher, wenn es keiner liest? Kennst du so?
Ja, weiß ich nicht. Es gibt auch Leute, die müssen schreiben. Also,
ja. Aber er wirkt ja so, als macht das wirklich beruflich. Ja, also gerade in der anderen Wahrheiten-Folge sagt er ja auch, also ich habe das und das Buch geschrieben, aber das kurz mache, ich tue es für Geld.
Also, ja, gut, er muss ja von irgendwas leben oder so. Also außer er hat jetzt reich geerbt oder so. Also schon ein bisschen was verkauft haben, wird er ja wohl. Ne?
Also auf jeden Fall ist er jetzt in dieser Selbstzweifelgeschichte halt drin, ne? Dass jetzt doch keiner kommt und seine Bücher lesen will. Und dann machen die beiden ja noch diesen Walk dadurch, dieses sehr nette Büchereiset, ehrlich gesagt.
Genau, es sieht nämlich auch wieder so unecht aus, ne?
Ja, es sieht aus, wie als hätte man ein paar Bücherregale zusammengepackt und als würde Buffy und Giles da gleich vorbeikommen, so ein bisschen. Es sieht halt aus, nicht wie eine Bücherei, sondern wie ein Set einer Bücherei.
Also Buchhandlung, ne?
Ja, einer Buchhandlung. Ja, ja. Aber trotzdem.
Ja, es sieht unecht aus, total. Ja,
genau.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass das wirklich so ein Stilmittel ist
in dieser
Folge.
Ja, ja.
Man sieht vor allem nämlich die Rollen unter den Dingern, die konnten das sofort und weg damit und gleich ist es und wieder das Hotelzimmer.
Genau, das kann sein. Das kann.
Schön ist aber da, dass er diese Diskussion aufführt mit, ja, die Selfologen, die werden schon dafür sorgen, dass man Gupta noch in 1000 Jahren kennt, weil die kaufen überall im großen Stil seine Bücher. Das ist, glaube ich, auch ein Vorwurf, der auch an gewisse andere Leute mal rangetragen wurde, dass die Bücher sich übermäßig häufig verkaufen durch.
Ja, selbst Chang sagt, das habe ich mir auch schon mal
überlegt. Das habe ich mir auch schon überlegt.
Ja, das ist ja, Frank, wollen Sie nicht einsteigen?
Wollen Sie nicht? Er bietet sie ihm an. Da sagt, wissen Sie, wie viele Leute, gucken Sie sich mal diese ganzen Bücher hier an. Was für eine Menge aufgeblasener Blabla, ne?
Genau.
Und so gucken sie sich das an. Und was wird man in 1000 Jahren noch lesen? Und dann sagt er, ja, Shakespeare, das ist der eine. Und der andere, Chang. Ach, ist aber nett von ihm. Nein, guck da. Da ist so Frank so ein bisschen anrührt. Guck da. Ja, weil seine Leute sorgen dafür, indem die viel ankaufen, dass er immer so in den besten Listen dadurch bleibt und landet und so. Auch wenn sie es nicht gelesen haben und so halt. Ne? Weißt du, vielleicht haben sie nicht alle das Buch gelesen, aber die haben es alle zum Hochzeit nach Hause gehabt.
Ja.
Weißt du? So in der Art ist ja so ein bisschen die Lore davon. Da hat er wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht halt, ne?
Ja, ja, ja. Und ich finde, da sagt er auch wieder was ziemlich Cooles. Also, weil der Chang ist ja schon so ein großer Denker eigentlich. Mhm. Da geht es zum Beispiel um das Millennium nochmal irgendwie. Und dann hat er doch irgendwie erzählt, also er sagt doch, Frank, ja, aber jetzt hier ist da was ganz Großes und so weiter, ne? Und dann sagt der Chang, ja, aber das haben doch alle Leute im irgendwie immer gedacht. Ja. Man ist immer der Meinung, meine Zeit, in der ich gerade bin, da ist die Riesenveränderung. Danach ist alles Ende. Aber das ist doch alles nur so Wichtigstuerei im Grunde. Ne? Das wird sich nie ändern. Das ist so im Prinzip ist unser Zeitalter jetzt auch nicht anders als jedes andere
davor. Und das sagt er ja am Ende. Das fasst es ja am Ende auch nochmal.
Dann sagt er das nochmal.
Aber er hat total recht auch in der Sache. Man ist immer der Meinung, ich lebe in der also vielleicht, wie heißt es doch immer so schön, es ist ein chinesischer Fluch, dass man sagt, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich würde langsam lieber gerne in uninteressanten Zeiten leben mittlerweile.
Das stimmt. Nur
das ist wahrscheinlich das Bessere. Aber natürlich hat man das zu allen Zeiten immer gedacht. Und jede Generation denkt, sie wäre die Beste. Und jede Generation davor denkt, sie wäre die am kürzesten gekommen ist. Da hat er schon recht, dieser ewige Kreis. Ja, ja. Ich finde das auch toll, wenn er zum Beispiel sagt, ja, gucken Sie mal, die 90er, als die 90er begannen, ne, da bin ich sofort aufgesprungen vom Sofa und habe gesagt, die 90er, die 90er. Und dann sagt er, ja, da hat man auch gesagt, das wird das Jahrzehnt, das ist hier der Neurolinguistik und hier Neurolinks und Programmierung und pipapo. Mhm. Und was ist passiert? Das ist das Jahrzehnt des Piercings geworden, sagt er. Mhm. Vielleicht nicht so ganz, aber hätte er noch Eurodance und Tribal Tattoos gesagt,
wär's, Arschgeweih, ja.
Ne, das kam, ja, wär's vielleicht noch nicht ganz so falsch gewesen irgendwie und so. Und das finde ich irgendwie auch irgendwie so ein schönes Ding halt draußen. Vielleicht auch so nach dem Motto, man soll die Dinge nicht immer alle so aufblasen, wie sie sind und so halt. Sondern einfach auch mal sagen, ja, mein Gott, es ist halt so, ne? Es ist auch normal nach Zahlen unterm Strich. Und wie schön aber diese Überleitung ist zwischen diesem Typen, der dann sofort auch losgeht und dann auftaucht und erstmal die ganzen Bücher aufkauft, ne? Um das nochmal schön zu visualisieren halt.
Ja,
ne?
Absolut.
Genau, der kauft, glaube ich, dieses Buch, ne?
Der kauft to Man. Der kauft die ganzen, ja, genau.
Genau. Und dann ist ja eine der schönsten Szenen, ist ja jetzt Black, der im Bett sitzt, ne? Und sein Büchlein schmuggelt und so eine alte Herrenjacke dabei anhatte.
Ein Hawaii-Hemd.
Das habe ich nicht. Ja. Er hat ein Hawaii-Hemd an, so eine alte Herrenjacke. Es fehlt nur noch die Wuschelpusche.
Ja. Aber echt?
Oder?
Ja, ja, genau.
Das ist ganz merkwürdig. Ne? Er ist um 10 Jahre geältert in dieser Sequenz, finde ich.
Ja, er liest aber auch The Hacked Up Hack. Ne? Also ich meine, das muss man dazu lesen. Also,
und da hat sie... Da bekommt er, gibt er diese Rückblende, ne, um sein alter Ego, ne? Mhm. Ne? Frederick Block, ne? Glaube ich, ne? Und wie geil er an den Tatort kommt, aber halt in cool, ne? Mit geil blondierten Haaren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht wirklich was zum Kontrast, weil man ihn ja, das Gesicht und die dunklen Haare, er hat ja nun was unheimlich Düsteres, was ihn halt zu dieser Serie auch gebracht hat, ne? Ja. Und mit den blonden Haaren und dieser überheblichen Art und so, das ist schon, ich liebe diese Szene. Ne? Sagen Sie mir nichts Schlechtes, sagen Sie mir nur was Schönes, ne? Das hier ist nicht millennium-tastisch genug. Ne? Ich glaube, das ist der Satz, der vorher gefallen ist. Ne? Das ist alles geil.
Ich musste so lachen, als er dann in die Knie geht und dem anderen dann in die Eierbox.
Ja, genau.
Warum?
Das ist so Pulp Deluxe. Auch wenn er die Fotografin so anbaggert. Du kannst mal ein paar Fotos von mir machen, aber ich sage Ihnen gleich, das wäre ein Weitwinkelobjektiv. Und dann so, ja, und der Typ ist tot. Ja, aber man muss mir doch nicht die Laune deshalb verderben.
Genau.
Ne? Ich möchte doch einfach, das ist so dieses...
Das ist ein Mordfall, kein Begräbnis.
Genau, richtig. Es ist so schlimm eigentlich, ne? Aber auch also großartig, weil es so perfekt zu ihm passt. Auch er sagt, wollen Sie sich mal die Leiche ansehen? Nee, lassen Sie mal so die Hand drüber. Nee, lass mal. Nee. Das macht mir doch nur die Laune kaputt und so.
Aber es ist halt, ne? so toll. Also erstmal, ich finde auch diesen blauen Trenchcoat, den er hat.
Oh Gott, ja.
Passt auch so überhaupt. Also, genau, weil eigentlich jetzt ja irgendwas Dunkleres wäre jetzt irgendwie cool gewesen. Aber das war, er hat blau und dann dieses Blond. Und der Riesenunterschied ja zum unserem Frank Black ist ja, Frank Black ist ja immer so ruhig. Und dieser Typ ist halt so hektisch und redet ohne Ende. Und das ist, ich glaube, da hat er richtig Spaß gehabt.
Absolut.
Und er bringt das richtig genossen, gut.
Ja, weißt du nicht, weil es so komplett gegen seine Art ist normalerweise. Ne? Oder vielleicht ist das ja auch Lance Henriksen, wie er normalerweise ist.
Ja,
so,
ne? Genau.
Aber das ist so großartig.
Das ist der wahre Lance Henriksen.
Mhm. Genau.
Total überzogen, überzeichnet. Also das finde ich auch eine klasse Szene. Und ich musste das erste Mal beim Millennium so richtig lachen, als ich das damals gesehen habe. Und jetzt schon wieder, euch alleine schon zuzuhören. Es geht bei mir komplett am geistigen Auge gerade vorbei, die ganze Folge nochmal. So schön. Ich musste so viel lachen.
Ja, und
toll, oder?
Ich fand auch einfach schon allein, wie der reinkommt, so seine Entrance, wie diese Tür auf.
Ja, ja, geil. Komm,
knallt auf.
Und dann
wie
ist
so ein Comic-Charakter.
So ja, ja. Genau, und dann ist er so erstmal so als Silhouette in der Tür und dann kommt er so rein und dann siehst du ihn in seinem blonden Haaren. Das ist einfach genial.
Das hat mich ans Watchmen-Comic, an den Comedian oder so erinnert, so ein bisschen dieses Bild, wenn er so seine Silhouette oder so dann da in der Tür steht. Das sieht aus wie so ein altes Comic halt, ne?
Ja, ja.
Auf jeden Fall kommt ja Frank dann auf die Idee, wer das dritte Opfer sein könnte und ruft ja Watts, sagt, wir müssen zum Chang, er ist der quasi alles auserwählte dritte Opfer, hier Nostradamus-Killer und pipapo, ich bin jetzt drauf gekommen oder dem Dialog, den ich selber mit mir geführt habe quasi. Ne?
Genau.
Das ist so großartig, wenn Chang ist gerade dabei, seinen Roman fertigzustellen und dann kommt halt der Safeologe rein, ne? Und der möchte ihn halt, ne? der möchte ihn ins Bett kriegen, um ihn da ihn zu töten.
Ja. Ne?
Und der Dialog der beiden ist auch absoluter Goldstandard, finde ich.
Ja.
Ne?
Allein schon wieder auf dieser Schreibmaschine rumtippt, dann klingelt ja noch zwischendrin das Telefon, wo er noch den Stecker rauszieht, ne? Und dann das Telefon durch die Gegend wirft. Ja, kann ich verstehen, da kommst du raus, ne, aus dem Schreiben. Das,
ja, total. Ich bin ja auch jemand, der total in der Ruhe schreibt, ne, und der ist ja voll genervt. Genau. Und dann kommt der Scientologe auch so dieses, schreiben sich schon wieder etwas Blasphemisches.
Ja.
Und dann versucht er mal zu erklären, dass es eigentlich nicht so toll ist, so wie er erlebt hier, der Chang und so. Und der ist ja immer so traurig und dass ich bin nie gut drauf, wenn ich eine Deadline habe. Und dann sagt er, ja, dann nennt es nicht Deadline, ne? Vielleicht sollen sie sich besser Lifeline nennen oder Birthline, einfach was Positives. Ne?
Genau. Er schmeißt ja auch seine ganzen Papiere runter, ne? Also die ganzen bereits geschriebenen Seiten, die so da schon liegen für das Buch und so, schmeißt er. Sie glauben noch nicht, dass ich zulassen kann, dass sie das veröffentlichen, ne? Ich hätte es geschafft, wenn ihr Kinder und eurer verfluchter Köter mir nicht in die Quere gekommen ist. Dafür braucht jemand einen Scooby-Doo und so halt. Ne? Das ist großartig. Aber das, was der gute Chang dann zu ihm sagt, ist einfach so total großartig. Wissen Sie was? Ich kenne den Typen, diesen Gupta. Ne? Ich war früher da sein Lehrer und so. Und ich habe ganz ehrlich, sein erstes Buch, er hat mir das gezeigt. Ich habe es gelesen. Ich habe gesagt, Gupta, alles scheiße. Ich habe gesagt, Gupta, so will ich die Folge nennen. Gupta, alles scheiße. Ne? Und er sagt, aber dann hat er gesagt, ey, sei doch nicht so traurig, kleines Regengesicht. Das muss ja mir nicht unbedingt gefallen und so, ne? Kann ja ganz anderen Leuten gefallen, aber man muss auch mal sagen können, wenn einem was nicht gefällt. Und dann ist er der Selfologe ja total traurig und deprimiert und so. Er sagte, ich meine, ganz ehrlich, guck dir diese Situation mal an. Ich habe gedacht, du musst glücklich werden, das ist wichtig, dass du in deinem Leben für dich glücklich wirst. Ich wusste ja nicht, dass er sein Glück daraus zieht, eine Gottheit werden zu wollen für die Leute, also unfehlbar und so und keine Kritik abzukönnen. Und jetzt seien wir doch mal ehrlich, du bist jetzt hier, um mich umzubringen, weil ich mal zu Gott gesagt habe, sei nicht so düster. Und das finde ich total witzig. Und da muss ich sagen, da habe ich mich so reingefühlt in ihn. Genau das ist so. Ist das nicht komisch? Das ist so großartig. Und wie er ihn dann auch quasi reinlegt, indem er dann sagt, so, ich stehe dann auf, gehe zum Tisch und hat auf einmal eine Pistole. Das habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt, dass er auf einmal diese Pistole dann da hat und so, ne? Und dann kommt ja auch schon Frank angelaufen, ne? Und dann gibt es die Verfolgungsjagd.
Genau, da gibt es die Verfolgungsjagd, ja. Die rennen dann irgendwie so eine Treppe hoch, aber Frank hat nicht damit gerechnet, dass der Scientologe irgendwie oben auf dem Treppenabsatz wartet mit der Knarre. Und jetzt hat Frank keine Chance, aber zum Glück gibt es Ladehemmungen. Und der Scientologe freut sich auch total über die Ladehemmung. Ja, eine Ladehemmung. So, ne? Und geil, schmeißt dann mit der Waffe oder sowas. Ne? Und das ist so, so genial oder so. Wieder wie so unmögliche Dinge, wie er sie ja so krampfhaft gut finden muss. Ne?
Das ist und so, das wird ihm ja zum Verhängnis halt, ne?
Das wird ihm ja zum Verhängnis. Zwischendurch ist aber erst nochmal hier, dass wir sind, glaube ich, wieder in dem Zimmer, ne?
Mhm.
Dann ist es auch noch so, dass er versucht, Chang versucht, seine ganzen Blätter aufzusammeln und dann so sagt, oh ja, aber durcheinander ist vielleicht besser, ne?
Vielleicht veröffentliche ich es so, ja, genau. Ja. Ja,
und das Witzige ist, es gibt halt hier der William S. Burroughs, ne, dieser Autor, der hat. Der hatte tatsächlich so eine Mashup-Technik. Also der hatte wirklich so, also das ist der Typ, der hat dieses Naked Lunch zum Beispiel geschrieben, ne? Da gibt's ja
diesen
David Cronenberg-Filmen. Und William S. Burroughs, der gehörte zu so einer Schule von so experimentellen Autoren, die haben wirklich das gemacht. Die haben halt so einen Text geschrieben auf der Schreibmaschine und so. Und dann haben die ihn auseinandergeschnitten und dann durch die, und einfach so durcheinander so gewürfelt und geguckt, ob das irgendwie Sinn ergeben hat oder so und teilweise das auch so behalten und so. Also es war wirklich so eine Schreibtechnik und deswegen ist es mit diesem Durcheinander, oh, vielleicht ist das so viel besser, das ist tatsächlich was Autoren machen. Also das ist so ein Insider. Ne? Ja, und dann fliegt die Tür auf und zwar wieder genauso wie mit Frank. Mhm. Und man denkt, ganz kurz ist es wieder Frank, aber das ist dann plötzlich irgend so ein Typ mit so einem Beil oder so. Und das ist dann irgendwie jemand, der den Antichrist sucht.
Also der Freund der Kinodame.
Genau, ne? Der Freund der Kinodame.
Der wirkliche Nostradamus-Killer.
Der wirkliche Nostradamus-Killer,
genau. Aber geil ist, wenn ja. Unser Selfologe wird ja oben auf dem Dach verfolgt und steht dann am Dach am Rand und das nächste Dach ist halt eine Ecke zum Springen halt, ne? Und Frank sagt, das schaffen sie nicht. Der sagt, na, nicht, wenn man so negativ ist. Und springt und schafft nicht mal die Hälfte. Und du hörst nur, wie er runter und knatsch. Und Frank rennt hin, guckt runter, er ist direkt vor Giebelhaus geknallt. Der sagt, Mensch, Frank, der sieht ja ganz schön geknickt aus. Ey, ganz ehrlich, aber dieses na, nicht, wenn man so negativ ist.
Und das Witzige ist halt, dass es wirklich unmöglich ist, wenn du nicht Superman bist.
Also du siehst das ja nicht. So genau. Klar, du siehst, dass der nicht mal die Hälfte schafft und so halt.
Ne? Der rudert noch so in der Luft.
Ja, aber es ist so geil. Und wie geil, Giebelhaus und Schnee. Sieht da ganz schön geknickt aus. Auch das hat mich an Mulder an einigen Stellen erinnert. An diesen Zynismus, den er da so drauf hat, wo man ihn manchmal schütteln möchte. Und dann ruft er ja noch zu Franco: Ach, übrigens, danke für den Tipp. Wir haben den Killer geschnappt. Hä? Welchen Killer? Der gerade aus der Haustür rauskam. Da merkt er, oh Gott, da war noch ein zweiter halt, ne?
Yeah.
Rennt zurück und da ist mittlerweile der gute Watts ja angekommen und wir sehen den guten Chang am Sterben, ne? Und es gibt noch ein paar Sekunden für ein paar verabschiedende Worte. Klar. Und Chang nutzt sie für große letzte Worte. Ja. Sieht das Schnurrbärtchen an ihm nicht schick aus?
Genau.
Ja, genau.
Ist das großartig, oder?
Ja.
Ne?
Es ist wie in der Sitcom, echt.
Ja, es ist wirklich toll und ich muss auch sagen, dieses anscheinend ist ja dieses Buch dann doch noch rausgekommen, halt, ne?
Ja, also er ist fertig geworden, glaube ich.
Es ist ja auch verlegt worden, ist ja mit Cover. Also in der letzten Szene ist ja Frank wieder im Bett und hat dieses Buch in der Hand. Also
muss ja, aber ich glaube, es ist nicht davor in der Szene, dass er irgendwann sagt, fertig, weißt du, wo er das aus der Schreibmaschine rauszieht.
Ja, ja.
Also deswegen glaube ich, das ist, glaube ich, das Buch, ne?
Ja, aber es muss ja dann auch in der Zeit gedruckt und becovert und so rausgekommen sein. Ja,
da muss auch die Reihenfolge der
genau, nochmal zusammensortiert haben. nochmal zusammensortiert. Es muss ein gewisser Zeitsprung gegeben haben.
Ja, definitiv.
Aber ich finde das so großartig, was er sagt, so seine letzten Worte in dieser Folge, wenn er sagt, und wie immer geht es um Erlösung oder Selbstbefriedigung. Und ich kann euch einfach nur sagen, wenn ihr mich fragt, wie wird das Millennium und wie werden die nächsten 1000 Jahre, ich kann euch sagen, die nächsten 1000 Jahre werden einmal, nochmal derselbe alte Scheiß.
Genau.
Und das ist so, oder?
Es ist total so.
Ist so. Und es ist einfach so, die beiden großen Fragen der Menschheit, Erlösung oder Selbstbefriedigung, ja, Sir. Und nochmal 1000 Jahre, denselben alten Scheiß. Das ist wirklich fantastisch. Also es ist wahrscheinlich, wenn man so ein Hardcore-Millennium-Fan ist, dass man sagt, ich brauche so einen Killer der Woche und ne, so eine, da ist man wahrscheinlich auch vom Kopf gestoßen mit dieser Folge so ein bisschen. Ne?
Also glaub die reißt dich komplett raus, diese Folge. Man kann mir gut vorstellen, so in den 90er Jahren, wenn die Leute sagen, wir gucken heute Abend wieder Millennium, schalten ein und denken, was ist das für ein Scheiß. Ich sag jetzt mal, so ein einfach gestrickter Bauernjunge aus Iowa hat das wahrscheinlich nicht kapiert, weil das einfach zu
tiefgründig und zu verschachtelt war. Das ist halt die Frage, ne?
Ja, das weiß man halt nicht, ob der Spaß hatte.
Ja, das ist die Frage.
Das ist es halt, ne? Also,
genial.
Aber die große Frage ist ja jetzt so ein bisschen, ist diese Folge Millennium-tastisch genug?
Millennium-tastisch, ja, kann man drüber streiten, ne?
Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ich habe sie damals auch sofort gefeiert, aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es hätte auch anders aussehen können, wenn man hat so eine gewisse Erwartungshaltung ja auch an so eine Serie und man war bei Akte X mehr diese Mischung gewohnt zu der Zeit schon, das so, gut, und hier noch nicht so, ne?
Nee, gar nicht.
Bei Akte X war ja schon viel Humor drin. Mhm. Ne? Da kann ich mich ja noch erinnern an die Folge zum Beispiel, wo doch dieser Vampir geflockt wird, wo dann ja, Mulder merkt, dass er falsche Zähne drin hat. Genauso dieser Schrei in andere Wahrheiten von Mulder, wenn er so macht, so ganz kurz. Ja, stimmt. Ja. Und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Und klar, das bist du hier nicht gewöhnt bei Millennium, weil du denkst eigentlich nur, es gibt jetzt gleich wieder eine düstere Folge und dann kommt so was Schräges darüber. Aber ich finde das nicht schlimm. Also ich fand, das kann man ja mal machen, weil ich kann mich erinnern, es gibt auch noch eine Folge mit Kiss. Mhm. Kann ich auch noch daran erinnern? Na, nee. Da gibt es ja noch da gibt es eine Folge, wo Kiss Auftritt haben in Millennium.
Okay.
Das ist auch so eine schräge Folge. Das müsste, glaube ich, Anfang dritte Staffel sein.
Okay. Ja, die dritte ist auch so ein großes Mysterium für mich, wie die Millennium-Gruppe. Ne? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen, was mir so ein bisschen auffällt, ist bei solchen Folgen wie diese oder hier auch später Arme Teufel und so, das sind ein bisschen Frank Black Light Folgen, so ein bisschen halt. Ne? Er wird dann so ein bisschen reduzierter eingesetzt in diesen Folgen. Ne? Und er ist eher nicht so der, also wir folgen nicht direkt nur ihm. Quasi in der Handlung halt, ne, sondern in dem Fall ja fast schon mehr Chang halt. Ne? Und ich finde, er ist eine Bereicherung und er hat genauso gut, wie er bei Akte X funktioniert hat, hat er hier auch genauso rein funktioniert. Mhm. Ne? Und das muss ich sagen, ich bin sehr traurig, dass er gestorben ist in dieser Folge. Ja. Die beiden wären vielleicht auch für ein paar Folgen ein gutes Team.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre too much. Ich glaube, Chang hätte dann in irgendeine andere Serie gemusst, weißt du, so in Star Trek oder so.
Ja. Das wäre auch geil, wenn er so durch die 90er-Jahre-Serien gereist. Ja, mit den Sliders. Überall, ne? Weißt du, mit den Sliders. Ist immer, die haben überall Chang abgesetzt und so. Nein, das ist einfach eine.
Genau, und dann später bei CSI und so.
Genau, das ist eine so tolle Figur die einfach so großartig in dieser Welt funktioniert und die einfach so die Folge so an sich reißt und dominiert, dass so die eigentliche Sache mit dem Nostradamus-Killer und so, ey, das ist ehrlich gesagt eigentlich 0815, ne? Also im besten Fall, ne? Aber er und seine Show drumherum und auch wie die anderen Figuren auf ihn reagieren, die ja wirklich andere Moves auch machen. Also ich glaube, Giebelhaus war nie geiler als in dieser Folge halt, ne?
Ja. Definitiv.
Ja, und das muss man auch mal hinkriegen. Und Watts, finde ich, der lässt mich dann doch immer ratloser zurück. Mal ist er so ein harter, handelnder Akteur und manchmal einfach so ein Stichwortgeber so mittendrin. Er ist komisch geschrieben irgendwie, ne?
Der Jonathan Frakes, ja, jetzt wissen wir es von Millennium. Ja,
irgendwie genau. Ein bisschen schon, ne?
Ja. Also ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, also der hat die wirklich, Kiss hat wirklich mitgenommen, okay. Millennium, ja.
Echt?
Ja, okay. Also alle, Gene Simmons und so weiter, waren alle dabei.
War geschminkt oder was?
Ja. Ich habe hier Bilder,
Holy shit.
Ich habe gerade eben mal den Onkel Google angeworfen, ja.
Gene Simmons hat ja auch viel, der hat ja auch viel Schauspielerei gemacht. Der hat ja viel so Horrorfilme und so auch mitgespielt, irgendwie so Bad Guys gespielt und sowas.
Ja, du willst die Zunge rausstrecken.
Ja, wahrscheinlich.
Okay. Ja, da habe ich sogar ein Bild, wo Lance Henriksen sogar in der Mitte
stimmt, drin ist.
Das muss ich posten.
Krass.
Ja, das muss ich posten. Zu cool.
Krass.
Schön.
Wahrscheinlich kommt das daher hier. Ein Schloss voll abgeschnittener Zungen. Ne? Das kommt wahrscheinlich.
Ja. Oh ja. Faszinierend.
Ja, möglich, ja.
Also was mir auffällt, ist sehr stark bei der Folge, wenn ich mal so auf die IMDb-Wertungen gehe, haben also die höchstbewerteste Folge ist tatsächlich diese die Somehow Satan Got Behind Me, also diese Satans im Diner-Folge da, ne? Die ist am höchsten bewertet, aber die Chang-Folge ist auch sehr hoch bewertet, also 8,3 oder so, ne? Und die andere hat jetzt 8,7, also von 10, das ist schon richtig krass viel.
Ja,
ich habe so das Gefühl, also das ist wirklich auch Ausreißer nach oben, aber 8,3, das ist extremst amtlich, also das ist wirklich deutlich, deutlich, deutlich über Durchschnitt, also wirklich ganz oben eigentlich, also so auf 9 kommt keiner.
Von sind den beides Darian Morgan-Folgen, sowohl in Regie als auch in Drehbuch halt, ne?
Ja, und deswegen glaube ich halt tatsächlich, dass das so eine Folge ist, die man weiß jetzt nicht, wie sie damals aufgenommen wurde, aber das sind genau die Folgen, glaube ich, die richtig hängen bleiben. Ne? Das
ja,
sind so die,
definitiv.
Das sind so die Kultfolgen irgendwie. Ja, das ist eine richtige Kultfolge. Also ich glaube, die
genau.
Immer mehr die gewinnt jeden Tag dazu.
Also in der Retrospektive bist du nicht unbedingt mit, ach ja, weißt du noch, der eine Killer, der mit, mit den Handys, mit den Handys oder so, das ist eher nicht, das ist eher so 0815 Basics, sondern es sind halt genau diese besonderen Folgen halt, die rausstechen halt, so langfristig gesehen halt, ne?
Ja, und das Besondere Folge
auf jeden Fall,
ja. Ja, das Besondere an der Folge finde ich eben auch, dass es eben wirklich nicht nur absurd ist, sondern eben auch wirklich kunstvoll gemacht ist, also mit diesen verschachtelten Rückblenden und diesem ganzen Kram, ne? Mhm. Das ist einfach auch wirklich gut. Es ist einfach nicht nur, lass uns eine typische Millennium-Folge nehmen und eine Parodie draus machen. Das ist es überhaupt nicht. Das
genau.
Ist ein komplett eigenes, beklopptes Ding mit seiner eigenen kunstvollen Logik irgendwie. Es ist schon echt irre. Also ein kleines Kunstwerk eigentlich, diese Folge.
Ja, und du musst man da nicht vergessen, also für Darian Wong ist das die erste Regiearbeit auch gewesen, die er gemacht hat. Also das zu schreiben und dann so als, gut, das ist natürlich, dann hast du es so komplett in der Hand und so halt, ne? Aber als erste Arbeit, das ist es wahrscheinlich auch nicht leicht halt, ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine harte Drehwoche, ne?
Ja, das glaube ich auch.
Ne? Und das ist, wie gesagt, ich frage mich allein, wie sie diese ganzen Bilder am Anfang hingekriegt haben. Die müssen ja extra so dafür gemacht worden sein halt. Ne? Das ist ja nichts, was du als Stock-Footage oder so einkaufen kannst und so. Ne? Ich brauche einen Typ, der umgedreht auf einer Toilette sitzt und sowas wie ein Buch schreibt und dreimal den verwesenen Fuchs. Ne, den verwesenen Fuchs ist kein Problem, weil der Typ umgedreht auf der Toilette, da muss einer von euch sitzen.
Ne? Genau.
Ne? Das ist schon faszinierend halt, ne? Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Und wie gesagt, der Chang ist einfach echt eine Bereicherung halt. Ne? Und ich würde seine Bücher kaufen und die Hörbücher dazu hören.
Ne? Die er selber eingesprochen hat.
Frederick Block für ihn eingesprochen hat. Von dem hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Es wäre ein schönes Ding gewesen, wenn das so ein wiederkehrendes Element gewesen wäre, dass er immer mal so wie bei Voyager hier mit Chaotica oder so, ne? So wiederkehrende Elemente, dass du immer mal so oder immer mal so Leonardo da Vinci auf den Sack gehst oder so. Weißt du? Genau, hier so alle paar Folgen gibt es so eine Szene mit Rückblende mit Frederick Block.
Ne? Monsieur Noir.
Ist auch ein geiler Name, Monsieur Noir. Ne? Und so.
Das ist jetzt richtig geil.
Ich finde immer noch.
Ich frage mich auch, wie viel davon geskriptet ist oder ob das irgendwas davon auch, weißt du, ob die das am Set. Aber ich glaube, du hast nicht so irre viel Zeit. Ich glaube, das. Wahrscheinlich ist das alles geskriptet. Ne?
Ja, wahrscheinlich ist alles. Ich glaube, was ich mal über Morgan gelesen habe, ist, dass der schon sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass das so umgesetzt wird, wie er es geschrieben hat. Ich glaube, das ist schon geschrieben und wenig interpretiert. Aber er hat wahrscheinlich so ein bisschen auch durchaus so ein bisschen, wie kannst du es dir vorstellen oder auf was hättest du da mal Bock? Da wird er sich ja schon auch Einfluss gehabt haben und so halt, ne? Und das ist wirklich ein spannendes Thema und eine sehr, sehr geile Umsetzung und wie gesagt, eine wirkliche Highlight-Folge.
Ja, absolut.
Finde ich, die wirklich, das habt ihr schön gesagt, das ist eine von zwei, drei Folgen, an die ich immer so bei der dritten Staffel denken muss. Viel mehr als noch der 12. Serienkiller halt, ne? Der irgendwie seine unglaubliche Fähigkeit ist, er ist ein total guter Zuhörer. Ja, oder irgendwie sowas. Genau, ja. Versuch sowas mal im Universum zu finden. Wow. Monsieur Noir. Aber ich finde ehrlich gesagt als Folgentitel Gupta alle Scheiße. Ja, ganz gut.
Monsieur Noir finde ich auch einen guten Titel.
Monsieur Noir ist auch schön, ja.
Ja. Die Abenteuer des Monsieur Noir. Ja, José Jungs Monsieur Noir.
Genau sowas in der Art.
Das ging echt so wie.
Billiger,
ja, oder wenn es um die Quote geht, dann ist die Folge Erlösung oder Selbstbefriedigung. Und dann mal gucken, wie es läuft.
Ja, ja. Das wäre so würde das wahrscheinlich bei euch heißen, irgendwie dabei Dinge von Interesse, ne? Das wäre wahrscheinlich dann wieder so ein Titel.
So ein, wo ich dann immer Jahre später noch höre, man findet da nichts, weil das nicht so benannt ist, wie es heißt und so. Ja, das stimmt. Gut, in der Beschreibung steht es ja schon drin und so. Aber natürlich ist das der Umkehrschluss bei den pseudo-witzigen Titeln und so halt, ne? Also wird wie. Ne, das ist doch ganz einfach. Wenn du den Film The Gorge irgendwie gehst, dann musst du einfach darauf hinausgehen, dass du sagst, hier, wie hab ich die Folge genannt? Weiß ich sogar selber nicht mehr. Hier, die Davy Jones-Truppe meets Sleepy Hollow. Logisch. So. Wenn ich The Gorge suche, die Davy Jones-Truppe meets Sleepy Hollow. Ne? Also.
oder wie der Ruf des Star Mountain.
Ja, oder hier. Genau. Section 31, der Film ist für mich die Imperatorin und ihre tollkühne Crew. Ne? Ja, das ist der Umkehr, das ist das Negative im Nachhinein, so ein bisschen. Man findet es nicht so gut.
Ne? Schön, schön.
Ja,
ja. Ja, nee, aber ja, sehr, sehr, sehr coole Folge.
Definitiv.
Ja, definitiv. Definitiv. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ey, 10 Punkte oder sowas, das würde ich gar nicht machen jetzt, weil mir hat sie einfach gefallen.
Ja.
Ich habe sie gefeiert. Ich habe jetzt gerade eben diese Aufnahme gefeiert, obwohl ich jetzt nicht viel sagen konnte, aber ich war ja fast nur am Lachen. Und es hat so viel Spaß gemacht heute. Mir tut schon der Bauch weh vor lauter Lachen. Ich glaube, ihr werdet ja wahrscheinlich in der ganzen Aufnahme wahrscheinlich im Hintergrund nicht nur gackern und lachen hören, aber sorry.
Nein,
dann bist ja heute so mal durch, liebe Zuhörer.
Ist doch super. Ja, ich glaube, die zu bewerten ist auch schwierig, weil sie so in Bezug zu anderen Folgen ist es, ne, ist es wahrscheinlich, da sticht sie zu sehr raus, ne.
Ja, ja. Mir kommen schon die Tränen.
Wie ja, es ist wirklich eine Frage, welche Kriterien man da an den Tag legt, aber wenn man einfach sagt, ich habe eine Folge, die mich wirklich komplett unterhält, dann ist sie halt nah an der 10, ne?
Ja, ja.
Weil ich meine, du kennst ja diese Folgen, also ob du das jetzt bei Millennium oder bei Akte X hast oder so, wo du dann merkst, ja, das ist eigentlich eine geile Folge, aber irgendwie gibt's dann hier diese 10 Minuten Durchhänger oder was auch immer, oder dieses, wo einfach nur irgendwelche Standarddialoge sind oder was auch immer, oder wo es dann, es heißt ja oft auch, dass es dann absolut mega abstrus wird am Ende mit irgendwelchen wilden Theorien und so unterhaltsam ist das dann auch alles nicht. Und diese Folge unterhält einfach durch die Bank, ne? Also die ist einfach geil. Ich habe sie jetzt gestern nochmal gesehen und ich hatte eigentlich gar keinen Bock, die zu gucken. Ich dachte jetzt, oh, fuck, aber guck sie dir doch mal an, weil wir hatten ja diese Pause.
Ja.
Und dann muss ich sagen, ich habe jede Minute gefeiert, ne?
Also hier wirklich. Kannst voll. Du halt, auf der einen Seite kannst du dir auch wirklich Leuten zeigen, die sonst nichts mit der Serie anfangen können. Mhm. Auf der anderen Seite ist sie halt keine Visitenkarte für die Serie.
Nee.
Ne, also, nee. Oh, sind die anderen Folgen auch so? Nee.
Nein.
Nein, nee.
Wie sind denn die anderen Folgen?
Das ist ach, die zweite Staffel ist tatsächlich ein Potpourri, also ein Blumenstrauß an Themen, ne?
Ja.
Muss man schon sagen, ne?
Ich habe die jetzt wirklich 8-mal geschaut in den letzten Wochen.
Okay.
Und ich bin jetzt überlegen, ob ich sie morgen früh mir gerade nochmal anschaue.
Absolut, die ist die und wie gesagt, die und arme Teufel, ne? Ist einfach, das ist einfach gutes Fernsehen. Das ist wirklich gutes Fernsehen.
Ich glaube, morgen früh schneide ich auch gleich die Folge und schaue die gleichzeitig irgendwas und mach mir noch einen Whisky mit Aspirin dazu oder zwei.
Das machst du richtig. Ja, absolut.
Ja, natürlich. Ach, schön. Ja, Gregor, vielen lieben Dank, dass du bei uns in der Folge warst.
Danke, dass ich sein durfte.
Es war uns ein Fest.
Ich habe
gerne doch und immer wieder.
Ich habe zu danken. Wie gesagt, bei Arme Teufel sitze ich mit euch zusammen im Diner.
Dauert gar nicht mehr so lange. Müssen wir alle irgendwie Burger gleichzeitig essen oder so.
Ich habe schon wirklich überlegt, ob wir es da nicht irgendwo in der Mitte von Deutschland treffen und irgend so ein Diner reingehen.
Oh, das wäre wirklich geil. Wir müssen noch Micha dazu kriegen. Ja?
Ne? Natürlich, den kriegen wir dazu. Der wohnt ja nicht so weit weg von mir, den hole ich ab und dann kommen wir hochgefahren, kein Problem.
Okay. Ja so ich bin immer für Hannover, meine Freunde. Hannover ist für mich immer, als Niedersachse, Hannover ist immer, man muss immer nach Hannover. Das ist das unser Motto. Hier rauszukommen oder rein, musst du immer über Hannover. Obwohl es irgendwie geil wäre, bei dieser Folge wirklich an so einem Tisch zu sitzen.
Ja, das meine ich ja, ne?
Das wäre wirklich eine geile Idee.
Das Mikro in die Mitte, und dann los.
Ja.
Ich lasse mir was einfallen. Ich überlege mir was.
Okay, alles klar.
Ja.
Das ist eine gute Idee. Ich schiebe noch ganz kurz einen Werbeblock ein. Ich war tatsächlich gerade bei Fürchtenlehren bei dem Podcast. Wenn ihr nicht kennt, das ist ein Horror-Podcast, den ich schon lange höre und richtig cool finde. Und die haben mich jetzt gefragt, ob ich nicht einfach mal ein Interview, also wir haben locker geredet und das ist eine sehr, sehr coole, lustige Folge geworden tatsächlich. Das war jetzt vor ein paar Tagen erst, also oder von 2 Wochen oder so, weiß ich nicht. Aber das war sehr, sehr schön, hat richtig Spaß gemacht und das ist auch ein sehr, sehr schöner Podcast. Also jemand, der was mit Horror, den Horror interessiert in Film und überhaupt so in was so die Welt des Horrors ist, weil die haben so ein bisschen den Anspruch, auch so die Prinzipien dahinter zu erklären. Mhm. Ne? Also so, was ist das Unheimliche und so weiter, der kann da echt mal reinhören. Das ist wirklich ein super cooler Podcast. Packen wir auch in die Shownotes. Ja, und ansonsten bin ich jetzt auf der Leipziger Buchmesse, wenn der Podcast rauskommt. Genau, ich bin 28 und 29 auf der Leipziger Buchmesse. Wer Bock hat, Ich laufe da mit Maske rum, man sieht mich wahrscheinlich auch, aber die ist halt groß. Wer Lust hat, auch da ist, kann mich gerne einfach anschreiben. Und dann können wir auch einen Kaffee trinken oder so. Also finde ich auch mal immer cool. Ja.
Cool. Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also der Podcast ist der Wahnsinn, weil die schneiden regelrecht wirklich alles auf. Also die gehen ja so ins Eingemachte und in die Eingeweide rein. Das ist, stellenweise musste ich da schon abschalten. Also das ist schon wirklich krass. Also für Horrorfans wirklich, ja, das ist ein Fest für euch.
Absolut. Und Mike Absolut. Und Josh sind einfach total unterhaltsam. Also das macht einfach Spaß.
Den total. Spaß,
ja, genau.
Total.
Also liebe Grüße auch und lohnt sich.
Grüße gehen raus.
Ja. Ja. Und natürlich Gregor. Die ganzen Gregor-Podcasts. Natürlich.
Alles gut.
Genau.
Alles gut. Ja.
Die wir ebenfalls verlinken, wie wir das
machen. Ja, sehr gut. Sehr gut.
Wir warten ja auf die nächste Folge schon von Dinge und von Interesse und beziehungsweise von unserem Lieblingsakte X-Podcast, die Lone Gunman Show. Yes. Also, da freuen wir uns auch schon wieder drauf.
Yes. Genau. Ach, ja, schön. Dann sehen wir uns im nächsten Monat. Sprechen wir uns jedenfalls wieder.
Ja, wenn es heißt Tod im Internet.
Oh, was so ein ganz aktuelles, modernes Thema.
Ja. Internet, gibt's das immer noch?
Das gibt's immer noch. Dann würde ich sagen, tschüss und ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Where is the Light? Der Millennium Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 10 Dirty Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.